Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
Hallo zur 10. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing auf Radio for SEO. Die 10. Ausgabe schon, es ist ja eigentlich fast ein Jubiläum, doch das Jubiläum feiern wir ein andermal, dann nämlich, wenn es die einjährige Sendung gibt, und dann haben wir auf jeden Fall auch einen Grund zu feiern. Ja, heute die 2. Ausgabe im neuen Konzept. Mich würde mal interessieren, nachdem es ja nicht so viel Kommentare zur letzten Sendung gab, was ich ein bisschen schade finde. Ich habe es ja schon mehrfach angesprochen, dass es eigentlich ganz gut wäre, wenn ihr euch auch mehr aktiv an der Sendung beteiligen würdet. Deswegen frage ich euch einfach nochmal, wie euch denn das neue Konzept der Sendung gefällt. Das neue Konzept, wer die letzte Sendung nicht gehört hat, ist ja, dass Affiliate Music zukünftig ohne Musik läuft, dass die Sendung insgesamt kürzer und kompakter ist und dass es generell mehr Interviews und mehr Neuigkeiten in der Sendung gibt. Doch kommen wir zur heutigen Sendung. Was wird euch heute alles erwarten? Zum einen möchte ich einen kurzen Recap halten zur SEO Campix, die ja vor kurzem in Berlin am Mückelsee stattfand, und natürlich auch zur 11. Affiliate Networks, die am Münchner Flughafen wieder stattfand. Zudem wird es die letzten Infos geben zur Affiliate Tactics, die nächste Woche am Dienstag und Mittwoch im ICM in der Messe in München stattfindet. Dazu haben wir noch die Verlosung des Tactics-Tickets, die wir hier in der Sendung gemacht haben. Dann habe ich ein sehr interessantes Interview heute in der Sendung, nämlich zum Thema Gaming Affiliate Marketing und Affiliate Marketing in der Türkei. Hierzu habe ich einen interessanten Gesprächspartner als Gast in die Sendung eingeladen. Ja, und dann bekommen wir nämlich auch schon ein kleines Problem, denn das neue Konzept von Affiliate Musics sieht ja eigentlich vor, dass die Sendung nur noch maximal eine Stunde lang sein soll. Aber auf der SEO Campix fand ja auch das erste Affiliate Music Brainstorming statt, bei dem ich Affiliates, Merchants, Advertiser und Agenturen eingeladen habe, um einfach mal um Probleme oder generell bestimmte Themen in der Affiliate-Branche zu brainstormen, darüber zu diskutieren. Und hierzu kamen auch einige Teilnehmer. Und dieses Brainstorming habe ich aufgezeichnet, und da dieses Brainstorming knapp eine Stunde lang dauert, bedeutet das natürlich, dass die Sendung über 2 Stunden dauern wird. Damit ich euch allerdings die Entscheidung offen lassen möchte, ob ihr das Brainstorming euch anhören wollt oder nicht, werde ich es einfach an das Ende der Sendung dranhängen, und ja, ihr könnt euch dann im Endeffekt entscheiden, ob ihr das noch anhören wollt oder ob ihr dann die Sendung einfach nach einer Stunde abbrecht. Das heißt, wir werden uns einfach dem Hauptteil der heutigen Sendung um die allgemeinen Themen kümmern, dann das Interview zum Gaming und Affiliate Marketing in der Türkei und dann ganz zum Schluss das Affiliate Musics Brainstorming. Und ja, da wir auch generell so viele Themen heute in der Sendung haben, wird der allgemeine News-Bereich mit den Neuigkeiten aus der Branche heute einmal ganz wegfallen. Es gab auch nicht so viel Neuigkeiten in der Branche. Ansonsten wirft einfach mal einen Blick unter anderem auf affiliateboy.de, was sich so getan hat. Dann bekommt ihr auch einen Überblick, was denn so die letzten 4 Wochen passiert ist. Und ja, fangen wir am besten gleich an mit dem ersten Recap, nämlich zur SEO Campix. Und hier möchte ich zuerst einmal ein ganz, ganz, ganz großes Lob an den Marco, den Organisator der SEO Campix, aussprechen und natürlich auch seinem kompletten Organisationsteam, das ihm da mitgeholfen hat. Die Campix war eine geniale Veranstaltung, war von Anfang bis Ende wirklich super durchdacht und toll organisiert von allen Organisatoren. Und ich denke, deswegen muss man hier jetzt erstmal natürlich applaudieren für diese tolle Organisation. Also nochmal Marco, herzlichen Dank für die tolle Veranstaltung, die du hier der ganzen Branche geboten hast. Und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich hier mit Affiliate Musics eine Sendung hier auf Radio für SEO habe und somit natürlich auch Begünstigter bin einer kostenlosen Ticket der Veranstaltung. Und das ist unter anderem mit ein Grund, warum ich diese Sendung überhaupt mache, damit ich die Möglichkeit habe, überhaupt auf die SEO Campings gehen zu können. Das sage ich ganz ehrlich. Denn es waren wieder 470 Teilnehmer, also 100 Teilnehmer mehr wie im letzten Jahr in Berlin. Und ja, was soll ich sagen, so SEO Campings, für diejenigen, die noch nie auf der SEO Campings waren, es ist eine etwas andere Konferenz, wie man sie vielleicht sonst kennt aus dem Business-Bereich, also anders wie die SMX oder die SES. Weil es auf der SEO Campings einfach so ist, dass hier die SEOs Vorträge halten für SEOs. Das heißt, es gibt hier keine Kunden, keine Geschäftsführer, keine Vertriebsleute, die irgendwas verkaufen wollen oder kaufen wollen, sondern auf der SEO Campings ist es wirklich so, dass die Leute, die hier Vorträge halten, die Workshops machen, ihr Wissen wirklich weitergeben an andere SEOs. Dass es wirklich ein aktiver Austausch ist, dass die SEO-Szene hier ja wirklich unter sich ist und jeder der Teilnehmer, jeder dieser 470 Teilnehmer auch wirklich aktiv SEO betreibt. Und das führt natürlich dazu, dass es zu einem sehr regen Austausch kommt, dass jeder mit dem anderen Wissen austauschen kann und dieses Wissen hilft natürlich allen Teilnehmern auch, sich weiter zu verbessern, neue Ideen aufzugreifen und dadurch seine Projekte weiter zu verbessern. Und deswegen war eigentlich auch ein Großteil der Vorträge, die ich besucht habe, sehr informativ. Anders vielleicht wie bei einigen anderen Konferenzen war es bei auch als im fortgeschrittenen Status so, dass man wirklich neue Ideen und neues Wissen aufgreifen konnte, auch wenn es vielleicht nur ein oder zwei Tipps sind, die einem weiterhelfen. Dann reicht das oftmals schon aus und so ein Wochenende bezahlt sich vollkommen aus. Es war allerdings auch der ein oder andere Vortrag dabei, wo man sich denkt, vielleicht sollte sich der Referent zukünftig Gedanken machen, ob er denn wirklich einen Vortrag halten will. Also bei dem ein oder anderen Vortrag hatte ich das Gefühl, dass der Referent nicht wirklich Lust darauf hatte, einen Vortrag zu halten. Und ja, dann sollte man es vielleicht doch besser lassen. Aber im Großen und Ganzen waren es wirklich sehr gute Vorträge. Man hatte hier die Qual der Wahl, sich für 12 Vorträge gleichzeitig zu entscheiden. Im Endeffekt musste man sich natürlich für einen entscheiden. Deswegen war es natürlich sehr schwierig, den richtigen Vortrag herauszusuchen. Aber wenn man dann einen guten Vortrag herausgefunden hat, dann hat es sich auf jeden Fall ausbezahlt. Aber allein natürlich das ganze Networking um diese Veranstaltung herum, das ganze Rahmenprogramm war natürlich sensationell. Also eine kleine Anekdote vielleicht, beim Abendessen saß ich mit 4 Jungs zusammen und wir haben 2 Stunden einfach während des Essens über Linkbuilding gesprochen. Und das ist natürlich ein freier Informationsaustausch mit SEOs, der sehr hilfreich sein kann, indem man gemeinsam Ideen sammelt und sich austauscht und dabei vielleicht wieder auf ganz neue Ideen und Gedanken kommt. Und sowas ist natürlich wie gesagt mit Geld fast nicht zu bezahlen, und allein wenn man hier in so einem Brainstorming neue Ideen bekommt, dann ist so ein Wochenende eigentlich fast schon bezahlt. Aber auch das Rahmenprogramm, das der Marco und sein Team wieder auf die Füße gestellt hat, angefangen vom Trommel-Event am Anfang über die Party am Abend mit einer genialen Band, der United Four. Viele kennen sie vielleicht noch, von 2009 waren sie dabei auf RTL bei Deutschland sucht das Supertalent. Sie haben eine wirklich super Performance hingelegt, 2,5 Stunden, coole Musik gespielt. Ich denke, auch das Rahmenprogramm war für alle Teilnehmer wirklich sensationell. Und ja, ich kann jedem nur empfehlen, im nächsten Jahr, ich hoffe, dass der Marco die Veranstaltung wieder organisiert, denn ja, ich weiß ja selber aus eigener Erfahrung, was es für ein Riesenaufwand ist, so ein Event, vor allem auch in dieser Größenordnung, auf die Beine zu stellen. Und da kann ich wirklich nur den Marco anbetteln, auch im nächsten Jahr die Veranstaltung wieder zu organisieren. Und ich denke, so geht es allen Teilnehmern, die vor Ort waren. Jeder wird sich wünschen, dass es auch 2012 wieder die SEO Campings geben wird. Ja, ihr merkt schon an meiner Euphorie, dass es mir sehr gut gefallen hat, sicherlich wie allen anderen Teilnehmern auch. Und ja, wenn ihr weitere Infos wollt, schaut einfach mal bei Facebook oder geht auch auf die SEO Campings Seite, googelt einfach mal. Dort werdet ihr sicherlich in Kürze auch die verschiedenen Präsentationen Finden der Referenten, und da solltet ihr auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen, wenn ihr nicht vor Ort wart, oder sucht einfach mal bei YouTube, dort findet ihr sicherlich auch ein paar Videos der Konferenz. Und ja, an dieser Stelle auch nochmal schöne Grüße an alle Teilnehmern, schöne Grüße an alle Leute, mit denen ich gesprochen habe. Es hat mich auch sehr gefreut, dass mich einige auf die Affiliate Music Sendung angesprochen haben, denn es ist doch immer wieder sehr schön, wenn man auch mal die Leute live kennenlernt, für die man im Endeffekt so eine Sendung auch produziert. Und im Endeffekt weiß man ja, wenn ich hier vor dem Mikro sitze, vor dem PC, nicht für wen mache ich denn die Sendung überhaupt, wer hört denn die Sendung. Ich bekomme zwar von Marco immer die Hörerzahlen, die Downloadzahlen, aber ich weiß ja im Endeffekt nie, wer sich denn die Sendung anhört, wenn ja niemand einen Kommentar schreibt. Und deswegen freut es mich immer sehr, wenn ich dann auch auf die Sendung angesprochen werde und dann auch einmal ein Gesicht der Hörer ja sehe. So viel zur SEO Campix. Und ja, kommen wir jetzt zu einem Rückblick auf die 11. Affiliate Networks im Airbrau am Münchner Flughafen. Diese fand ja am 17. März wieder statt. Und es war meines Erachtens wieder eine richtig, richtig gute Veranstaltung mit ja, schätzungsweise 350 Teilnehmern, die gekommen sind an den Flughafen nach München. Und ja, der Abend hat eigentlich wie immer angefangen. Wer schon ein paar Mal auf der Affiliate Networks war, kennt das ja. Es beginnt in der Regel um 18:30 Uhr, wo dann die meisten, ein Großteil der Leute kommt, um sich zu registrieren. Dann gibt es einen Bierempfang und einen Sektempfang. Und ja, die Networks dienen natürlich hauptsächlich zum Austausch, zum Kennenlernen, zum ja, Kontakte knüpfen. Und was diesmal wieder richtig gut funktioniert hat, war das Speed Networking, das sich ja mittlerweile wirklich sehr gut etabliert hat in der Affiliate Networks und eigentlich mittlerweile auch ein fester Bestandteil ist von diesem Event, und es wurde von richtig vielen Leuten auch genutzt, das Speed Networking, und ich denke, ja, wir werden das sicherlich auch zukünftig noch weiter ausbauen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, waren diesmal die Thementische. Es gibt ja vier Thementische zu den Themen Times, Retail, Shopping, Finance, Travel, Strom. Und auch diese wurden diesmal sehr gut genutzt von den Teilnehmern. Das heißt, diese Thementische bieten die Möglichkeit, sich ja dort auszutauschen, wenn man in diesen Branchen vertreten ist, egal ob Advertiser oder Affiliates. Und was ich hier gut fand, dass auch die Sponsoren der Thementische ja sehr kreativ waren, wenn es darum geht, für Aufmerksamkeit zu sorgen an den Thementischen. Und das haben die beiden Sponsoren Zanox und Yellowstrom eigentlich sehr gut gemacht, mit ihren Hostessen, die sie platziert hatten, oder dem großen gelben Sparschwein. Aber auch Zanox mit ja, hatte ein Notebook platziert auf ihrem Thementisch und konnte damit eben den interessierten Teilnehmern dann Neuigkeiten auf ihrer Plattform eben zeigen. Was auch sehr gut war, dass ein Gewinnspiel unter den Teilnehmern durchgeführt wurde von Discotel und hier Smartphones verlost wurden. Und ja, was ich im Endeffekt damit sagen möchte, ist, dass es ja eine sehr gute Idee war, von den Sponsoren hier auch wirklich proaktiv tätig zu werden und auch auf sich aufmerksam zu machen, und dass das auch dazu geführt hat, dass viele Teilnehmer dann zu den Sponsoren gekommen sind, auch zum ja, Präsentationsstand von Etzel als Hauptsponsor, und da wirklich dann auch den Kontakt mit den Sponsoren gesucht haben. Auch die drei Pinnwände, die es ja gibt, also es gibt drei Pinnwände auf der Network zum Thema Jobbörse, Fragen der Affiliates und Fragen der Advertiser, und auch diese wurden wieder sehr gut genutzt. Also das heißt, die ganzen Networking-Möglichkeiten, die es eben auch auf der Networks gibt, werden immer besser angenommen und führen dazu, dass sich die Branche immer noch intensiver austauschen kann. Ja, dann gab es natürlich wie immer das schon traditionelle bayerische Buffet mit leckeren Schmankerl. Und zudem gab es natürlich auch wieder ein leckeres Nachspeisen-Buffet als Flying Dessert. Ja, und mein Dank gilt natürlich wie immer den Sponsoren. Man muss es ja immer wieder erwähnen, dass die Sponsoren eigentlich hauptverantwortlich sind für den Erfolg dieser Veranstaltung. Denn durch das Sponsoring ja, werden im Endeffekt die Raummiete, die Getränke, das ganze Essen, das Buffet wird von den Sponsoren bezahlt. Und ich denke, da sollte man einfach mal ein großes Dankeschön sagen an die Sponsoren. Und ja. Deswegen von meiner Stelle nochmals danke. Was wir auch wieder machen werden, ist das Geld, das hier übrig bleibt von dem Sponsoring, werden wir wie immer spenden. Dadurch sind insgesamt bisher auch schon 7.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Und auch diesmal, denke ich, fließt wieder ein gewisser Anteil in die Spendenkasse. Und darüber dürfen sich dann auch wieder die karitativen Einrichtungen über die Spendengelder freuen. Bedanken möchte ich mich natürlich auch wie immer bei dem tollen Explido-Team, das ja hier immer sehr tatkräftig bei dem Event unterstützt, ob es jetzt bei der Vorbereitung ist oder beim Aufbau oder auch bei der Registrierung. Und hier gilt mein voller Dank nochmal an die lieben Kollegen. Vielen Dank und ja, macht weiter so. Es gibt natürlich auch ein paar Fotos, die ihr euch anschauen könnt. Ein paar sind in meinem Recap auf affiliateboy.de zu finden und auch auf der Facebook-Seite facebook.com/explido gibt es ein paar Eindrücke von der Veranstaltung. Die nächste Affiliate Networks findet dann am 6. Oktober statt. Ihr könnt euch den Termin schon mal notieren. Aber hierzu folgen dann weitere Infos noch in den nächsten Wochen. Ist ja auch noch ein bisschen hin bis da, bis zu diesem Zeitpunkt und ja, das soll es jetzt auch gewesen sein mit dem kurzen Rückblick über die Affiliate Networks. Schreibt mir doch einfach eure Meinung, wie euch die Veranstaltung gefallen hat, ob es irgendwas zu verbessern gibt oder ob die Veranstaltung vielleicht euch einfach nur gut gefallen hat. Dann könnt ihr mir das natürlich auch mitteilen. So, kommen wir nun zum nächsten Thema, nämlich der Affiliate Tactics, die ja nächste Woche am Dienstag und Mittwoch im ICM Messe München stattfindet. Und wir hatten ja in den letzten beiden Sendungen die Verlosung des Tactics-Komplettpaketes für beide Tage, inklusive den Workshops und der Party am Abend und natürlich der Konferenz. Und dabei mussten ja die möglichen Gewinner die Buchstaben über die zwei Sendungen verteilt zusammensuchen und das Lösungswort dabei war natürlich Affiliate. Und ich habe einige E-Mails bekommen und habe daraus auch den Gewinner gezogen. Und der glückliche Gewinner des Affiliate Tactics Tickets ist Patrick Richter aus Leipzig. Herzlichen Glückwunsch hierzu. Wir werden dich natürlich noch kontaktieren und dir das Ticket dann zukommen lassen. Alle anderen Teilnehmer, natürlich schade, dass ihr nichts gewonnen habt, aber auch euch werde ich natürlich antworten und ihr bekommt von mir einen Rabattcode für die Affiliate Tactics, damit ihr dann zumindest vergünstigt in die Konferenz kommen könnt. Doch bevor es dann nächste Woche losgeht, wollte ich heute nochmal ein paar Informationen euch mitteilen zur Konferenz, denn es gibt ja auch einige Dinge drumherum um die Konferenz. Es gibt einige Aktionen, die ich euch einfach auch nochmal kommunizieren wollte, damit ihr auch ja, einen Überblick bekommt, was denn alles so geboten ist. Ihr solltet auf jeden Fall schauen, dass ihr vielleicht rechtzeitig bis um 8 Uhr im ICM seid zur Registrierung, denn es hat eigentlich sich in der Vergangenheit immer gezeigt, dass sich eigentlich ja immer ja lange Schlangen bilden, weil natürlich auch alle Teilnehmer immer gleichzeitig kommen und wenn dann 450 Teilnehmer hier gleichzeitig zur Registrierung kommen, dann bildet sich dann natürlich auch ein Pulk. Deswegen schaut, dass ihr pünktlich da seid. Denn die Begrüßung beginnt dann auch schon um 8:45 Uhr und was auf jeden Fall noch interessanter ist wie die Begrüßung, ist dann um 9:15 Uhr der Beginn mit einer sehr interessanten Keynote, nämlich von Bernd T. Weber von der Gruppe Nymphenburg zu einem sehr interessanten Thema, nämlich Online-Kommunikation aus Sicht des Neuromarketings. Und hier wird euch dann mal ein anderer Blick in die ganze Online-Marketing-Branche gewährt, nämlich wie sich so die verschiedenen Neuromarketing-Aspekte auf das Marketing, auf die verschiedenen Käufer auswirken. Und ich habe schon mal einen Vortrag gehört von der Gruppe Nymphenburg und das ist wirklich eine sehr interessante Sicht der Dinge und diese Keynote sollte man sich nicht entgehen lassen. Auf die weiteren Vorträge möchte ich jetzt gar nicht so im Detail eingehen, denn die könnt ihr euch ja direkt auf der Website anschauen. Was ich allerdings noch sagen möchte, ist, dass es wir wieder so handeln wie in den letzten Jahren. Das heißt, es gibt am Vormittag gibt es Vorträge, die sowohl für Affiliates, aber auch für Merchants und Agenturen und die Netzwerke interessant sind. Dann werden wir wieder die Mittagspause machen um 12:45 bis um 2 und in dieser Zeit werden wir wieder den Raum trennen. Es wird dann zwei Räume geben. Im Raum 1 werden dann Vorträge stattfinden, speziell für Merchants, und im Raum 2 werden dann speziell Vorträge stattfinden für die Affiliates. Und dann wird um 4:30 nochmal eine Mittagspause stattfinden, eine Kaffeepause. Und in dieser Kaffeepause wird dann der Raum nochmal komplett geöffnet, sodass dann ab 17 Uhr nochmal Vorträge und Panels stattfinden werden, die dann wieder für beide Seiten interessant sind. Eigentlich hat sich dieses Konzept sehr bewährt. Und ich denke, dass es so auf jeden Fall die richtige Strategie ist, beide Teilnehmergruppen zufriedenzustellen. Am Abend ist dann ab 19.30 Uhr die Affiliate Tactics Networking Party auf der Praterinsel. Die Praterinsel ist in München, das heißt, ihr müsstet dort anreisen, entweder mit der S-Bahn oder mit euren Autos. Und es wird sicherlich eine sehr coole Party, einem sehr schönen Ambiente. Und ja, die Networking Party nach der Tactics hat ja schon Tradition und bietet sich wirklich an, um dann auch wirklich Kontakte zu knüpfen, um das erlernte Wissen des ganzen Tages dann nochmal zu vertiefen und mit den Referenten zu sprechen. Und auch diese Party sollte man sich sicherlich nicht entgehen lassen. Am Mittwoch finden dann die Workshops statt. Diese beginnen um 10 Uhr. Das bedeutet, dass man hier noch ein bisschen Zeit hat, auszuschlafen nach der anstrengenden Party von Dienstagabend. Und auch die Workshops sind getrennt in zwei Räume. Das heißt, Workshop A finden dann die Workshops für Affiliates statt und die Workshop B finden dann für Merchants statt, wobei jeder selber entscheiden kann, welche Workshops er sich anhören möchte. Also das heißt nicht, dass Affiliates nur in die Workshops A gehen müssen, sondern sie können auch in die Workshops B gehen oder umgekehrt. Man sollte sich auf jeden Fall Notebooks mitbringen, denn also Workshops sind hier ein bisschen anders wie Vorträge. Das heißt, es gibt zwar den Referenten, der euch was erzählt, aber die Workshops sind auch so erstellt worden, dass man wirklich auch aktiv mitarbeiten kann und das erlernte Wissen auch direkt umsetzen kann. Der erste Workshop geht dann jeweils von 10 bis um 12 Uhr. Dann findet eine kleine Mittagspause statt mit dem Mittagessen und auch der Möglichkeit zu networken. Und dann sind nochmal der zweite Workshop von 13 bis 15 Uhr und dann endet auch die Affiliate Tactics. Was auch noch ganz wichtig ist, ist natürlich WLAN. Es wird wieder kostenloses WLAN geben auf der Affiliate Tactics für alle Teilnehmer als besonderen Service. Und es, nachdem es ja im letzten Jahr immer wieder kleine Probleme gegeben hat mit der Auslastung des WLAN-Netzes, gibt es diesmal individuelle Codes für jeden, der das WLAN-Netz nutzen will. Und hierzu wird dann vor dem großen Konferenzraum von der Affiliate Tactics ein eigener Tisch stehen, an dem ihr euch die WLAN-Codes dann separat holen könnt. Was mir jetzt gerade noch einfällt bezüglich den Workshops, diese Workshops könnt ihr natürlich nur besuchen, wenn ihr entweder ein Zweitagesticket gekauft habt für die Affiliate Tactics oder wenn ihr ein spezielles Workshop-Ticket gekauft habt oder wenn ihr ein All-Area-Ticket gekauft habt. Das heißt, wenn ihr nur ein Einzelticket gebucht habt für die Affiliate Tactics, dann sind hier die Workshops nicht extra dabei. Das heißt, solltet ihr noch keine Ticket oder noch kein Zweitagesticket haben, dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, bis nächste Woche euch auch noch ein Einzelticket für die Workshops zu buchen. Und natürlich habt ihr mit den Affiliate Tactics Tickets auch die Möglichkeit, kostenlos die Internet World Messe zu besuchen, durch die ihr eh laufen müsst, um in die Konferenzräume zu kommen. Und auf dieser Internet World Messe steht dann auch die Affiliate Tactics Area, das heißt ein eigener Bereich, speziell für Affiliate Marketing, in dem auch einige Sponsoren der Affiliate Tactics vertreten sein werden, mit ihren Meetings Points und verschiedene Aktionen durchführen werden. So ist es zum Beispiel auch, dass ihr die Tickets für die Affiliate Tactics Networking Party am ersten Abend. Hierzu gibt es bestimmte Armbändchen. Mit diesen Armbändchen zusammen mit den Affiliate Tactics Namensschildern kommt ihr dann abends auch kostenlos in die Party rein. Und diese Armbändchen müsst ihr euch separat auf der Affiliate Tactics Area am Stand von Affiliate abholen. Also nicht zu vergessen, um abends auf die Party zu gehen, braucht ihr dieses Armbändchen und auch das Namensschild. Ansonsten bietet euch die Affiliate Tactics Area auch eine große Bar, wo ihr euch Kaffee und Getränke kostenlos holen könnt und auch die Möglichkeit, mit verschiedenen Vertretern der Netzwerke, der Sponsoren und der Agenturen zu sprechen und einfach mal Fragen zu stellen oder vielleicht auch, um sich doch zu treffen und auszutauschen. Also eine sehr gute Möglichkeit, um Networking zu betreiben. Genauso wie natürlich die Mittagspausen, die Kaffeepausen oder dann auch die Abendveranstaltung. Ja, und dann gibt es noch eine ganz interessante Sache, nämlich in dem Workshop von Ulrich Roth. Habt ihr vielleicht schon den Blog gelesen? Er wird hier eine Reise verlosen unter allen Teilnehmern, die zu seinem Workshop kommen. Nämlich eine Reise für einen Aufenthalt für eine Person auf La Palma. Und zwar zu einem Affiliate Mentoring von Ulrich Roth. Sehr interessant. Der Preis beinhaltet Hin- und Rückflug nach La Palma. Ihr seid zu Gast in dem Ferienhaus in Puerto de Tazacorte. Ihr könnt dreimal wandern gehen auf La Palma, zusammen mit Ulrich Roth, der euch dann auch La Isla Bonita zeigt. Und ihr habt jede Menge Möglichkeiten, in dieser Woche gemeinsame Gespräche zu führen mit dem Affiliate-Urgestein Ulrich Roth. Und wie gesagt, um an diesem Preis teilnehmen zu können, bringt eure Visitenkarte mit, die dann in dem Workshop von Ulrich Roth eingesammelt werden und am Schluss werden dann unter allen abgegebenen Visitenkarten die Gewinner ausgelost. Wenn ich schon vom Blog rede, ihr solltet euch den Affiliate Tactics Blog auf jeden Fall mal anschauen. Ihr findet dort sehr viele interessante Interviews von den Referenten und Speakern der Affiliate Tactics, wo sie euch auch wirklich nochmal Detailwissen näher bringen und euch auch weitere Informationen zu den verschiedenen Vorträgen zeigen, damit es euch leichter fällt, dann auch euch für einen bestimmten Vortrag auf der Affiliate Tactics zu entscheiden. Ja, was gibt's noch zu sagen? Co-Moderator wird in diesem Jahr neben mir Philipp Westermeier sein, den vielleicht viele kennen von Etihad und der auch Organisator und Moderator der Online-Marketing Rockstars in Hamburg ist, einer sehr interessanten Veranstaltung. Und hier ist mir dann auch sein Talent des Moderierens aufgefallen auf der Veranstaltung in Hamburg und deswegen habe ich ihn sofort gefragt, ob er sich vorstellen könnte, denn auch die Affiliate Tactics neben mir zu moderieren und er hat sofort zugesagt, wofür ich mich recht herzlich bei ihm bedanken möchte und er wird die Aufgabe sicherlich professionell und sehr super erfüllen und ihr dürft euch hier auf jeden Fall auf einen sehr guten Moderator freuen. Das waren aber jetzt eigentlich auch schon alle wichtigen Informationen. Wie gesagt, schaut euch einfach die Affiliate Tactics Website an. Dort findet ihr auch nochmal alle Informationen und auch die Agenda für beide Tage. Schaut euch den Blog an mit den vielen interessanten News und Interviews. Dort findet ihr dann auch die letzten wirklich relevanten News vor der Konferenz in den nächsten Tagen. Und ja, ansonsten, wenn ihr natürlich noch kein Ticket habt, es gibt noch ein paar Resttickets. Ihr habt noch die Möglichkeit, euch diese Tickets auf der Affiliate Tactics Website zu sichern. Und wenn ihr noch keins habt, dann solltet ihr sie auf jeden Fall noch nachholen. Und ich würde mich freuen, den einen oder anderen dann nächste Woche begrüßen zu dürfen. Und ja, sprecht mich einfach an, vor allem wenn ihr Hörer seid von Affiliate Musics. Ich freue mich immer, neue Gesichter zu sehen und kennenzulernen. So, wir kommen jetzt zum Hauptteil der heutigen Sendung, nämlich Gaming Affiliate Marketing. Und hierzu habe ich mir einen interessanten Interviewgast in die Sendung geholt, nämlich den Dominic Johnson. Er ist Executive Manager bei Explido. Und ja, ich sage einfach mal Hallo Dominic, stell dich doch einfach mal kurz den Hörern von Affiliate Musics kurz vor, wer du bist und was du so machst.
Hallo Markus. Ja, wie du mich schon angekündigt hast, mein Name ist Dominic Johnson. Ich bin bei Explido für das internationale Geschäft zuständig. Das heißt auch im gesamten Performance-Marketing für unsere internationalen Kampagnen mitverantwortlich, damit sie auch auf einer lokalen Ebene die beste Performance liefern. Diesbezüglich habe ich auch bei Explido 2 Jahre lang den Bereich Social Media mit aufgebaut. Und freue mich natürlich, dass dieser Bereich auch floriert, weil einfach die Möglichkeiten der Traffic-Generierung sehr mannigfaltig mittlerweile geworden sind. Und das weiß auch ein guter SEO, dass da sehr, sehr viele Möglichkeiten mittlerweile gibt, Traffic auf die Webseiten zu generieren.
Ja, wir sprechen ja heute speziell über das Thema Gaming Affiliate Marketing. Und es ist so, es gibt ja verschiedene Parallelbranchen im Affiliate Marketing. So das klassische Affiliate Marketing, wie wir es kennen und wie wir es ja auch betreuen, über Zanox, Affiliate Trade Double und so weiter. Da gibt es den Parallelbereich so komplett Adult-mäßig, der eigentlich auch so einer der ältesten Affiliate-Branchen ist. Und da gibt es ja auch den speziellen Gaming-Affiliate-Markt. Was unterscheidet denn diesen Gaming-Bereich von dem klassischen Affiliate-Marketing, wie wir es kennen?
Also da sprichst du natürlich die schönen drei Ps an, also Porn, Poker und Pills. Und Gaming ist natürlich sehr, sehr facettenreich. Also wenn wir uns über Gaming unterhalten, dann ist es vielleicht das bekannteste in Deutschland MMORPG, also Rollenspiele, so wie World of Warcraft, so in diese Richtung. Dann gibt es natürlich das Gambling und das Skill Gaming. Skill Gaming als Beispiel kann man natürlich bringen, Tipp 24 Games. Und das sind so quasi die bekanntesten, aber das Gaming an sich bietet zum Beispiel Casino, Roulette, Slots, Blackjack, Bingo, Lotterien, Sports Betting, Scratch Cards zum Beispiel, Financial Trading gehört dann mit Sicherheit mit dazu, das auch Richtung ja, sich Gaming entwickelt, weil natürlich ein Beat-Faktor dahinter ist und Fantasy Sports, Backgammon und diverse andere Möglichkeiten, die das Spielerleben so bietet.
Du hast jetzt ja sehr viele ja, Wörter genannt. Kannst du mal kurz erklären, was man denn genau unter den verschiedenen Begriffen, wie zum Beispiel Skill Games und so weiter, versteht? Ich glaube, da muss man da auch genau unterscheiden, was denn das genau ist und welche Spiele damit gemeint sind.
Also Skill Gaming ist eher das schnelle Spiel oder schnelle Geschicklichkeitsspiel gemeint. Das heißt, man wendet ungefähr 1 bis 4 Minuten für ein Spiel auf, spielt entweder eins gegen eins oder natürlich eins gegen many, also one to many, und hat kleinere Beträge im Einsatz, also in der Regel zwischen 50 Cent und vielleicht mal 5 Euro, wenn es in die Höhe geht. Und darüber spielt man dann zum Beispiel 4 gewinnt, wäre jetzt typisches Skill Gaming oder Diamonds. Was fällt mir denn sonst noch dazu ein? Ja.
Und der andere Bereich ist ja ML.
MMORPG-Spiele,
Genau.
das sind so Rollenspiele, das ist bekannt aus vor allem World of Warcraft. Sprich, man hat einen Charakter, den baut man über Monate oder Jahre auf und hat man eine bestimmte Rüstung, die man erst ab einem bestimmten Level erreichen kann. Und man kann sich natürlich solche Rüstungsgegenstände einkaufen. Und dieser Einkauf ist natürlich eine virtuelle Währung. Und darüber wird natürlich innerhalb der Spiele Geld generiert. Und die Affiliates werden natürlich diesbezüglich in einen Sale oder Lead. Also diese Unterscheidung im Spielebereich ist dann natürlich, der Lead ist, der Spieler meldet sich typisch an und setzt aber kein Geld ein,
Das heißt,
egal welche.
er registriert sich zum Beispiel im Portal, damit er überhaupt spielen darf.
Richtig, dass er überhaupt ein bisschen zocken kann und setzt aber kein aktives Kapital oder kein aktives Geld ein. Und bei einem Sale, also der natürlich für Affiliates ein bisschen höherwertig vergütet wird, und da gibt es auch natürlich verschiedene Vergütungsstrukturen, ist natürlich so, dass der Spieler aktiv von seinem Konto Geld überweist, um zum Beispiel um Geld zu spielen innerhalb des Skill Gamings, oder er kauft Rüstungen ein, Gegenstände, die ihm natürlich Wettbewerbsvorteil gegen andere Spieler ermöglichen, und somit fließt das Kapital innerhalb der Gaming-Branche oder der Gaming-Anbieter auf sein Konto.
Okay, ist das dann generell in Deutschland erlaubt oder welche Art ist zum Beispiel in Deutschland erlaubt? Weil gerade mit diesem Glücksspielgesetz und dem Einsatz von Geld ist da, glaube ich, auch nicht alles möglich in Deutschland.
Nein, also das ist nicht zum Beispiel nur in Deutschland, sondern man muss als Affiliate sehr, sehr viele rechtliche Aspekte bedenken. In Deutschland haben wir, wie du es schon gesagt hast, das Glücksspielverbot oder zum Beispiel das Lotterieverbot ist ja auch in Deutschland immer noch aktiv, auch wenn da jetzt momentan sich gesetzlich etwas ändert. Aber Pokerspiele zu bewerben ist in Deutschland nicht ganz einfach, zumindest wenn man der Webseitenbetreiber ist oder seine Webseite betreibt aus Deutschland heraus, um natürlich hier Poker oder Glücksspiele oder Roulette zu bewerben.
Ja, du hast ja selber im Oktober letzten Jahres in Budapest die Affiliate-Konferenz besucht, die ja ihren Fokus auch auf den Gaming-Bereich hat. Erzähl uns da ein bisschen von deinen Eindrücken von dieser Konferenz.
Also, wir haben natürlich in Deutschland eine der Hauptkonferenzen, die Affiliate Tactics, die wirklich eine klassische Konferenz ist, und die Gaming-Industrie, zum Beispiel in Budapest, ist eher so, als wenn man in ein riesiges Spielcasino geht und man wird animiert durch alle möglichen Formen. Fließt auch Alkohol auf den Ständen. Man spricht auch oder man hat einen ganz anderen Umgang miteinander, weil dann natürlich auch viel andere Geldbeträge zwischen den Affiliates oder den Publishern und den Merchants fließen und die ganz anders miteinander vernetzt sind. Und die Besucher ich glaube, das waren 1200, wenn ich mich recht entsinne, die diese Konferenz besucht haben. Die Konferenz hatte einen freien Eintritt für Affiliates, also um auch potenzielle Partner zu gewinnen. Die Affiliates, die nach Budapest angereist sind, wurden vom ersten Tag an komplett umsorgt. Alles for free, also nicht nur der Konferenzeintritt war frei, sondern auch die Events, die am Abend geplant worden sind, in dem Hotel wurden ebenfalls spezielle Shows den Affiliates geboten. Es wurde eine Stadtrundfahrt um Budapest organisiert, um einfach hier die stärkere Partnerschaft zwischen den Merchants und den Affiliates zu forcieren.
Aus welchen Ländern kamen dann so die Affiliates?
Also sehr, sehr viele Affiliates kamen aus Israel, weil auch sehr viele Gaming-Anbieter, also Gaming fasse ich jetzt alles einfach zusammen, sich natürlich auch in Israel oder auch in Gibraltar registriert haben. Das liegt einfach daran, dass da die gesetzliche Grundlage etwas flexibler ist. Ansonsten gab es ein paar Affiliates, sehr, sehr wenige aus Deutschland. Es kam natürlich auch aus Österreich, weil Österreich nicht so weit weg ist von Ungarn. Ansonsten Amerika, Großbritannien, Frankreich. Also es war eine sehr internationale Show, die da geboten worden ist.
Du hast ja erzählt, dass gerade die Affiliates in dem Bereich, im Gaming-Bereich, sehr viel Geld verdienen können. Was unterscheidet denn ein Gaming-Affiliate von einem klassischen Affiliate, sage ich mal, so wie wir ihn kennen, also von einem typischen Preisvergleich-Affiliate oder einem Gutschein-Affiliate?
Also der Gaming-Affiliate hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, das Spiel zu bewerben. Grundsätzlich ist es ja so, dass bei Poker immer um Einsätze gespielt wird und somit hier schon eine ganz andere Vergütungsstruktur stattfindet, was aber auch bedeutet, dass der Markt viel härter umkämpft ist, weil einfach die Money Keywords, man kennt ja auch ein paar Affiliates aus Deutschland, die sich daraus spezialisiert haben und natürlich auch gute Arbeit leisten, ja, einfach schwer ranzukommen ist. Grundsätzlich kann man aber den Content mittlerweile auch leichter generieren. Also mein Vortrag ging auch darüber, dass wie monetarisiere ich Social Media, was eh grundsätzlich sehr schwierig ist, aber man kann einfach hier eine Community aufbauen und Anleitungen schreiben, wie bin ich ein erfolgreicher Pokerspieler zum Beispiel. Und so kann man natürlich auch seine Interessenten oder seine Fans zu seiner Seite weiterleiten und darüber hinaus dann natürlich über die gängigen Werbemittel die Provisionen einstreichen, wenn man im Poker werben darf, wenn die Landesregeln das natürlich zulassen.
Du hast gerade gesagt, Bewerbung über Social Media. Gibt es denn generell irgendwelchen erkennbaren Trends in diesem Gaming-Affiliate-Bereich?
Also grundsätzlich ist es so, dass die Publisher sehr, sehr aktiv sind, was grundsätzlich alle Spielsorten anbelangt. Auf Facebook gab es auch seit 2009 gibt es immer Diskussionen und wie die AGBs ausgelegt werden, was jetzt Gambling an sich ist. Hier muss man dann natürlich vorsichtig vorgehen, um nicht direkt gegen diese zu verstoßen, weil dann wird natürlich die Seite deaktiviert und man bekommt natürlich keinen Traffic daraus. Also es ist, man muss sehr, ja, sehr vorsichtig damit einfach
Ja.
umgehen, wie ich das bewerbe, weil einfach Gambling ist grundsätzlich ja ein umstrittenes Thema und sehr, sehr viele oder sehr viele Länder lassen das einfach nicht zu. Bwin ist zum Beispiel auch ein Beispiel, war auch sowohl als Merchant vertreten auf der Affiliate-Konferenz in Budapest. Und die Bwin ist ja in Österreich ansässig, somit gelten natürlich auch andere Bestimmungen. Aber Lotterien sind zum Beispiel in Deutschland nach wie vor verboten und das ist auch ein Marktverlust oder ein Umsatzverlust, was hier stattgefunden hat. Ich glaube, in 2008, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube 2008, 2007 wurde das Glücksspielgesetz in Deutschland erlassen und somit wurden diese Business Cases waren so nicht mehr umsetzbar. Man hat natürlich Möglichkeiten gefunden, nach England auszuweichen und man musste einwilligen, dass wenn man einen Lottoschein abgibt, dann hat man sich zu diesem Zeitpunkt nicht in Deutschland befunden und so ist man natürlich auch dem Gesetzgeber nachgekommen, um grundsätzlich ja, Online-Lotterie zum Beispiel weiterhin zu betreiben.
Was sind denn so die typischen Affiliate-Netzwerke in dem Gaming-Bereich?
Grundsätzlich agieren die Merchants sehr aktiv mit ihren Affiliates. Also man hat praktisch auch direkt Co-ops, die man einfach geschlossen hat zwischen seinen Top-Affiliates. Ansonsten.
Das heißt, dass die vier Advertiser ihr eigenes Private Network im Endeffekt haben.
Zum Beispiel, ja. Also ja.
Okay. Gibt es dann auch noch ansonsten, sag ich mal, so typische Netzwerke, wie wir das kennen von Zanox, die eben sehr viel im Retail oder Travel oder Mobile-Bereich machen? Gibt es sowas dann auch für den Gaming-Bereich, dass bestimmte Gaming-Netzwerke dann verschiedene Advertiser gebündelt haben?
Also es ist grundsätzlich, dass die Netzwerke wachsen hier auch, weil man natürlich ein großes ja, budgetäres Volumen dahinter ist. Also man hat auch Netzwerke wie iPoker, Cake Poker wären zum Beispiel welche zu nennen. Party Poker ist ein weiteres Netzwerk. Zerus. Also man muss sich quasi in dieser Branche ein bisschen zurechtfinden und dann ein bisschen vorfühlen. Also wie in jeder Branche, aber vor allem als Affiliate, wie du ja auch selber hier Pionierarbeit geleistet hast, ist ein partnerschaftliches Zusammensein. Und man muss dann diverse Events besuchen oder auch Affiliates kennenlernen, die sich schon in Segmenten niedergelassen haben, gegebenenfalls in der Nische, und dann bestimmte Netzwerke weiterempfehlen.
Ja, was sind denn so die bekanntesten Advertiser in dem Gaming-Bereich? Das heißt, gibt es irgendwelche großen Advertiser, die eben auch eine große Bekanntheit haben? Und welche Tipps kannst du denn einem Advertiser geben, der erfolgreiches Affiliate-Marketing im Gaming-Bereich machen möchte?
Also grundsätzlich, es gibt solche Brands wie zum Beispiel Bwin oder Everest Poker, was auch sehr stark im TV beworben wird. Das sind so typische auch Merchants oder Programme, die man natürlich gut bewerben kann und auch einen starken Brand mittlerweile entwickelt haben, auch vor allem im Offline-Umfeld. Und wenn man sich auf solche konzentriert, kann man ja gegebenenfalls hier schon Provisionen erzielen, zum Beispiel.
Und eine Frage von mir war noch, du hast ja vorhin erwähnt, dass ja Affiliates in sehr viel Geld auch in dem Bereich verdienen können. Bist du denn mal ins Gespräch gekommen mit Affiliates, wie viel Geld man da in dem Bereich wirklich verdienen kann am Ende des Tages?
Also ich habe mich um dieses Thema ist grundsätzlich sehr verschwiegen, aber ich habe mich dann ein bisschen in der Branche umgehört und auch eben auf der Konferenz in Budapest. Also es fängt schon bei ein paar hundert Dollar an, die man monatlich verdienen kann, wenn man wirklich das klassische, den klassischen Content aus dem SEO-Traffic generiert, how to, also wie man einfach was beschreibt, wie was zu spielen ist, oder man sich auch die Spiele mit Video aufnimmt, diese dann natürlich auf Video-Channels wie Vimeo oder YouTube postet und einfach da vernünftige Erklärungen liefert. Und bis zu also Open End gibt es nicht, aber es gibt dann schon mehrere 10.000 Dollar, die man hier monatlich verdienen kann. Also nicht sicherlich in der kurzen Zeit, sondern das schon eher auf den Long Term ausgelegt. Und hier sind natürlich die SEO-Affiliates sehr, sehr stark in diesem Umfeld, weil sie dann einfach diesen Markt sich einfach gesichert haben. Also hier sofort zu ranken, dann müsste man schon eine extreme Nische finden.
Aber ein Affiliate in dem Bereich setzt sich ja schon auch gewissen rechtlichen Gefahren aus. Auf was muss denn ein Affiliate beim Bewerben von Gaming-Programmen ja achten?
Also grundsätzlich sollte der Affiliate sich das Landesrecht, also oder zum Beispiel in Deutschland die deutsche Gesetzgebung, hier sich sehr im Detail durchlesen und gegebenenfalls, wenn er Gambling-Angebote anbietet, muss er natürlich auf andere Länder ausweichen. Grundsätzlich ist es so, dass die EU sowieso sehr strikt vorgehen möchte gegen einfach Glücksspiele im Internet. Das wird ungefähr in denselben Topf geworfen wie die Tabakindustrie oder auch die
Alkohol.
Spirituosenindustrie ist da auch sicherlich sehr stark angegriffen im Sinne von Regularien, so meine ich das. Aber es gibt auch sehr, sehr viele graue Zonenbereiche, die man natürlich gut nutzen kann, die nicht direkt sich im illegalen Bereich aufhalten. Aber hier muss man sich dann wirklich die Gesetzestexte mal angucken oder auch vielleicht mit Affiliates sprechen, die schon hier aktiv sind, die gerne auch Tipps bereitstellen, wo muss man seine Webseite anmelden, damit man Gambling bewerben kann.
Ja. Du hast ja selber auch in Budapest auf der Konferenz einen Vortrag gehalten. Erzähl doch mal ein bisschen, worum es denn dabei ging.
Also ich wurde vom dem Konferenzveranstalter gebeten, über Monetarisierung im Affiliate-Marketing aus dem Social-Media-Bereich zu sprechen, was ein grundsätzlich, wie schon vorher kurz erwähnt, ein schwieriges Thema ist, weil wie bringe ich einen direkten Umsatzvergleich von meinen Social-Media-Maßnahmen in bare Münze, beziehungsweise wie berechne ich meinen Aufwand oder wie kann ich grundsätzlich eine Idee finden, um daraus Kapital zu schlagen. Und ich habe den Brückenschlag geschlagen, indem wir letztes Jahr auf der A4U in München die erste Case Study präsentiert haben zu einer Customer Journey, die wir mit unserem Kunden durchgeführt haben und Affiliate zusammen. Und auf Basis der Customer Journey, wo wir natürlich viele Kanäle tracken und somit versuchen, alle Kanäle miteinander messbar zu machen und auch verschiedene, ich sage jetzt mal, Phasen der Kundenreise zu bewerten, wir natürlich hier auch die Social Media Maßnahmen mittlerweile mit implementieren können. Und mein Vortrag ging es hauptsächlich auch darum, wie kreiere ich zum Beispiel Communities und wie kann ich überhaupt die Communities oder Members zu den Communities überhaupt gewinnen, und das innerhalb von Netzwerken und mit dem Beispiel von Dalai Lama, wenn er auf Social Media nicht verzichten kann, auf seinen Twitter-Account, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass sehr, sehr viele andere Menschen dieses Medium nutzen. Und da habe ich einfach Beispiele geliefert, wie kann ich eine Community erstmal kreieren, auf welchen Plattformen oder wie viele Plattformen es grundsätzlich weltweit gibt, wo ich meinen Namen registrieren kann. Also hier Tipps gegeben, welche Tools man nutzen kann, um vernünftige Community-Namen zu kreieren, diese dann natürlich sich zu registrieren zu lassen, meistens auch for free. Und wie kann ich dann die Traffic-Kanäle miteinander verknüpfen und welche Themen kann ich grundsätzlich hierfür generieren oder erstellen, um Mitglieder oder Fans oder Followers oder wie man natürlich seine User hier auch nennen möchte, zum Mitmachen zu bewegen. Und hier ein Statement, das ich ge gesagt habe, natürlich ist Content is King, wie wir alle kennen, aber die Idee ist der Beauty ist the Queen of Beauty, weil einfach, wenn die Idee dahinter stimmig ist, werden auch die Mitglieder oder die Social Media User den Content für einen selber erstellen, wenn sie die Idee gut finden.
Wie wird sich deiner Meinung nach ja, der Bereich Gaming Affiliate Marketing über Social Media so in der nächsten Zeit entwickeln? Weil Social Media ist doch ein sehr großer Absatzkanal und ja, wenn man sieht, dass mittlerweile extrem viele Besucher auf amerikanischen Webseiten über Facebook kommen, besteht ja hier enormes Potenzial für alle Bereiche, aber auch für den, gerade für den Gaming-Bereich, weil natürlich ja, Facebook-User auch ihre Zeit dann in Facebook mit Spielen verbringen. Wie wird sich deiner Meinung nach der Bereich entwickeln?
Also ich denke, der Bereich entwickelt sich überproportional. Also man hat zum Beispiel hier das jüngste Beispiel von dem ehemaligen Gründer von Sevenload. Der hat sich jetzt auch auf Gaming spezialisiert und hat hierfür eine Plattform geschaffen, dass sich so als das zweite digitale Karriereleben oder praktisch das Karriereleben digital darstellen lässt, spezialisiert. Also somit hat letzte Woche vermeldet, dass er täglich bis zu 10.000 Neuanmeldungen hat, global gesehen, für diese Spieleplattform. Zum einen finanzieren sich ja diese Spieleplattformen über Ingame-Advertising, zum anderen eben, wie schon erwähnt, über bestimmte Gimmicks, die man natürlich käuflich erwerben kann, um sich einen Spielvorteil zu verschaffen. Und somit bietet natürlich dieses Spieleumfeld unheimlich Potenziale. Zum anderen ist ja natürlich durch die
Tja, jetzt
Bandbreite,
haben wir den.
richtig, ja, jetzt haben wir diesen typischen Tongteig. Also durch die Bandbreite, die immer mehr Möglichkeiten dem User ermöglicht und den Unternehmen auf der anderen Seite viel, viel größere Möglichkeiten, Browser-Games darzustellen. Also wenn man sich dann überlegt, früher musste man eine Inbox-Game-Lösung kaufen, damit man ein wunderschönes 3D-Spiel spielen konnte, ist dieses mittlerweile über Browser darstellbar. Man muss es gegebenenfalls downloaden, ein paar hundert Megabyte, aber ansonsten hat man ein grafisches Feuerwerk und in diesen kann man natürlich sich dann komplett ausleben und auf einem Niveau spielen, wo früher, wenn man so 10 Jahre zurückdenkt, das eigentlich undenkbar war. Und da stehen wir auch noch gerade am Anfang, weil natürlich die mobile Bandbreite ja auch zunimmt und man kann natürlich dann mobil auch spielen, also mobil, jetzt wäre ich schon komplett angedeutscht. Und Spielmöglichkeiten sind mannigfaltig. Also du weißt selber, dass ich dann wir uns mal zusammengesetzt haben, um Foursquare und Govalla vor ein paar Jahren einfach mal sich näher anzugucken. Und selbst das hat auch einen Spielefaktor, weil dahinter einfach ein Punktesystem vergeben wird und einfach der Mensch gerne mal sich auch mit anderen vergleicht oder man wird Bürgermeister von bestimmten Orten und das hat alles mit deinem Gaming-Gefühl zu tun und hier stehen wir auch mit Sicherheit noch am Anfang unserer Möglichkeiten.
Ja, also generell denke ich mal ein sehr interessanter Markt, den man ja sicherlich weiter beobachten sollte, vor allem ja, weil sehr hohe Budgets eben in den Bereich auch investiert werden und man als Affiliate, wenn man sich's in Deutschland traut und die rechtlichen Dinge beachtet oder wenn man auch vom Ausland aus arbeitet, auch sehr viel Geld damit verdienen kann. Wobei man natürlich auch bedenken muss, dass gerade in dem Bereich auch sehr viel ja, Arbeit investiert werden muss, um hier erfolgreich zu sein. Wahrscheinlich auch mehr Arbeit wie in anderen Bereichen, da der Bereich doch hart umkämpft ist. Aber ich denke, es ist ein sehr interessanter Bereich, der ja hier parallel zu anderen Affiliate-Branchen entstanden ist. Wie schaffe ich jetzt am besten die Überleitung?
Jetzt hast du den Tongteig, fantastisch.
Genau. Du bist ja international sehr aktiv, wenn es darum geht, verschiedene Länder zu bereisen und hier Geschäftskontakte zu pflegen. Und du warst ja letztes Wochenende auch auf einer der ersten Affiliate-Konferenzen in der Türkei und hast hier einen Vortrag gehalten. Wie kam es denn dazu, in die Türkei zu reisen?
Also wir haben hier eine Anfrage aus dem türkischen Markt auch gehabt und wie in jedem Land bin ich der Meinung, so wie man in den Markt reinschreit, so kommt es auch zurück. Und ich bin dann auf ein paar Jungs in der Türkei gestoßen, die auch die Idee gehabt haben, hier die erste Affiliate-Marketing-Konferenz ins Leben zu rufen. Und dadurch, dass ich ja schon, wie du es erwähnt hast, auf ein paar internationalen Konferenzen spreche oder auch mich auf der internationalen Bühne bewege, haben sie mich dann einfach gebeten, meinen Business-Aufenthalt um einen Tag zu verlängern, um am Samstag dann auch ein Panel übernehmen zu können, um einen Vergleich zwischen der westlichen Welt und der einzigen Stadt weltweit, die zwei Kontinente miteinander verbindet, wow, das ist unglaublich, wenn man in so eine Stadt reisen darf, zu halten, weil es natürlich einmal die westliche Welt mit der asiatischen Welt oder der islamischen Welt auch natürlich mit verbindet. Und das ist natürlich so das Portal, was vielen internationalen Firmen die Bühne ermöglicht, hier auch Erfahrungen zu sammeln, die westlich zwar ähneln, aber sich natürlich auch den östlichen Gegebenheiten dann unterwerfen müssen.
Erzähl doch mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen. Du hast ja mir schon vorab erzählt, dass es insgesamt sehr aufregend war da in der Türkei. Ihr habt einen eigenen Chauffeur bekommen und habt irgendwie ein super Hotel gehabt. Wie war denn da das so das die Begrüßung der Türken und gegenüber euch und das Auftreten? Erzähl doch mal ein bisschen.
Also, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, es war natürlich schon ein super Highlight, in die Türkei fliegen zu dürfen, aber dann sich das Taxi zu nehmen und ins Hotel zu reisen, welches wir nicht wussten, dass es von außen nicht ausgeschildert ist. Und dann sind wir in das Taxi gestiegen und 2,5 Stunden später sind wir aus dem Taxi ausgestiegen, nachdem der Taxifahrer dann einfach mitten auf der Straße stehen geblieben ist, in der Nähe des Hotels, einen jungen Mann gefragt hat, wo dieses Hotel denn sein könnte. Und er, was wir auch nicht wissen konnten, scheinbar dem Taxifahrer geantwortet hat, er weiß, wo das Hotel ist und er nimmt gerne die Koffer entgegen. Dann sprang der Kofferraumdeckel auf, schnappte sich einen Koffer und ist damit weggelaufen. Das erste Eindruck ist natürlich, wow, wo läuft denn der jetzt mal hin? Und habe dann natürlich meine Koffer genommen und bin hinter dem jungen Menschen hinterher. Er ist gleich ins Hotel rein und ja, das war dann natürlich ein Schmunzelfaktor, wenn einfach nur der Kofferraumdeckel aufspringt und von meinem Kollegen der Koffer dann einfach über Seitenstraßen weggeschleppt wird.
Wobei es ja, glaube ich, auch nicht so selbstverständlich war, dass hier lebend im Hotel ankam, oder?
Also es ist nach 2,5 Stunden Taxifahrt und wer schon mal in Istanbul gewesen ist, weiß, dass diese Stadt aus sehr, sehr vielen Hügeln besteht und manche Straßen haben da schon einen 45 Grad, also das ist ein bisschen übertrieben, aber 35, 40 Grad Winkel und wenn der Taxifahrer der Meinung ist, er muss hier mit 60 Stundenkilometern diesen runterfahren und links und rechts die Außenspiegel zu den anderen Außenspiegeln vielleicht einen halben Millimeter oder einen Millimeter beträgt, dann ist es schon ein Highlight.
Vor allem dabei sein Koran runterliest.
Ja, das gehören einfach so Erlebnisse, aber das hat man auch in China und in anderen Ländern auch und es ist immer wieder aufregend. Also man sollte eigentlich den Kulturen offen entgegenblicken treten und einfach sagen, lass mich einfach teilhaben. Und wie gesagt, nicht nur das Essen ist dort fantastisch, sondern die Gastfreundschaft ist toll. Die Türken sprechen auch, hatte ich einfach so den persönlichen Eindruck, wie wenn wir nach Holland reisen. Die Holländer sprechen auch sehr, sehr viele Sprachen und so ist es bei den Türken in Istanbul genauso. Also sie können fließend Deutsch, Englisch, viele andere Sprachen und dementsprechend wirkt es einfach. Diese Stadt mit 18 Millionen, das ist die inoffizielle Zahl von Einwohnern, einfach richtig lebendig und gleicht weiteren internationalen Metropolen.
Wobei es ja kein Kebab in der Türkei gibt, oder?
Nicht so wirklich, da wird mehr in Scheiben geliefert, was ich jedem empfehlen würde. Ich esse auch unheimlich gern Döner in Deutschland. In Berlin gibt es zum Teil die günstigsten und auch mit die besten,
Ja, und
aber
auch der
das ist
erste, oder? Ich glaube, der
ja.
erste Döner der Welt wurde in Berlin erfunden.
Und ich meine, das ist fantastisch. Und ich meine, jetzt kommt man zu dem anderen Döner und man stellt fest, der sieht komplett anders aus und ist natürlich toll.
Ja, kommen wir mal zurück zu dieser Konferenz in Istanbul. Welchen Eindruck hast du denn so von dem Affiliate-Markt der Türkei?
Also ich würde ihn praktisch, soll keinesfalls arrogant oder vermessen klingen, aber der Affiliate-Markt entwickelt sich so wie bei uns vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren das Affiliate-Marketing auch mit angefangen hat. Und ich meine, du kennst ja
Das
die
heißt, es
Anfänge.
gibt noch sehr viele Betrüger in dem Markt.
nein, nein, also Spaß beiseite ist dadurch, dass der westliche Standard natürlich State of the Art mitunter ist, werden die Technologien einfach schneller in den Markt gedrängt werden und somit wird natürlich die Wachstumsrate im Affiliate-Marketing in der Türkei explodieren, aber gleichzeitig werden natürlich Tracking-Technologien mit eingesetzt, die dann einfach aus Deutschland, USA, UK dann einfach schneller implementiert werden können. Also natürlich sprechen die Affiliates auch über Iframes, wie man implementiert werden kann. Sehr viele Affiliates nutzen halt das AdSense-Programm oder gehen dann eher auf andere Bezahlarten und der CPA oder der CPO oder Lead-Sale-Vergütung ist nicht natürlich noch nicht so richtig etabliert in diesen Ländern. Und hier einen typischen Vergleich zu liefern. Wir in Deutschland sind ja überversichert. Deswegen haben wir auch so starke Versicherungs-Affiliate-Programme, weil wir uns einfach möglicherweise auch am besten versichern könnten, wenn 3 Sterne vom Himmel fallen würden. Und in der Türkei ist zum Beispiel diese Branche nicht so stark ausgeprägt, weil einfach man der Meinung ist, man braucht nicht für alles eine Versicherung und dieser Wandel kommt dann mit Sicherheit in den nächsten Jahren.
Konntest du generell ja, Unterschiede erkennen zwischen dem europäischen Türkei und dem asiatischen Türkei, oder spielt das in der Online-Branche hier keine Rolle?
Also ist in der Online-Branche würde ich persönlich sagen, spielt es nicht die große Rolle, weil einfach die Stadt, ich meine, in der Türkei gibt es einfach 3 große Städte, die eigentlich das Business dominieren, also Istanbul, Izmir und Ankara. Und diesbezüglich ist natürlich das Internet jetzt nicht unterteilt, auch in 2 Städtehälften oder in der Wahrnehmung.
Kennst du denn die Umsatzentwicklungen im Affiliate Marketing in der Türkei und ja, so die Wachstumsprognosen?
Nicht genau. Also dadurch, dass dieser Markt, Markt sich erst findet im Affiliate-Marketing-Bereich, ist es hier sehr, sehr schwer zu sagen, wie viel ein Affiliate verdienen kann in der Türkei. Ich weiß zum Beispiel, dass für einen Finance-Sale liegt praktisch eine Lead-Vergütung bei 50 Euro. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Leads kann man in der Türkei im Finance-Bereich generieren? Da haben sich noch die Veranstalter zurückgehalten, dass ein Umsatzwachstum da ist und erkennbar ist, Ja, aber mit Zahlen wurde nicht direkt auch kommuniziert.
Das heißt, Sie legen jetzt auch nicht die Budgets vor, wie viel im Affiliate Marketing in der Türkei insgesamt ausgegeben wird. Okay.
Noch nicht. Also das ist noch nicht der Fall.
Ja. Gibt es denn in der Türkei auch, wie bei uns, spezielle Affiliate-Netzwerke oder laufen hier die Kooperationen auch über Inhouse-Netzwerke?
Also es ist
Es reicht, wenn du den Namen des Netzwerks buchstabierst.
okay. Also es gibt ein Netzwerk, das nennt sich Gelir Ortaklari. Gelir, also mit ja, wie beschreibe ich es denn? Ja, einfach mal googeln und Google wird vielleicht dann vorschlagen, wie man es richtig schreibt. ist zum Beispiel auch ein Netzwerk, was Affiliates auch nutzen. Ansonsten so die typischen Netzwerke, wie wir sie jetzt kennen, Affiliate oder Zanox, sind noch nicht so stark vertreten in der Türkei. CJ ist mit Sicherheit ein Netzwerk, was global aktiv ist, wo auch Merchants zu finden sind.
Ja, was sind denn so die typischen Publisher-Modelle in der Türkei?
Also die Publisher-Modelle sind ähnlich zu unseren. Also man kann das wirklich adaptieren, weil es ist ja nicht so, dass die Türkei versucht, die Welt neu zu erfinden, sondern sich natürlich auch an den Weltstandards angelehnt hat. Und somit kann man da wirklich eins zu eins sagen, dass es dieselben Vergütungsmodelle sind wie bei uns.
Das heißt, es gibt genauso Preisportale, Gutscheinportale, Cashbacker.
Richtig.
Okay. Was sind denn.
Die sind natürlich, also um dich nochmal zu unterbrechen, Markus, die sind natürlich in einer geringeren Anzahl vertreten, also nicht so wie jetzt bei uns, aber sie haben sich schon mittlerweile gut etabliert. Und ich meine, wir sprechen ja auch in Deutschland auf sehr, sehr vielen Konferenzen über Gutscheine, wie sie funktionieren. Natürlich reduzieren sie die Marge an sich für den Merchant, aber sie bringen natürlich auch sehr, sehr viele Neukunden und dementsprechend haben die natürlich auch in der Türkei diese Geschäftsmodelle, ihre totale Existenz, weil man einfach weiß, sie funktionieren in den anderen Ländern.
Was sind denn so die erfolgreichen Advertiser in der Türkei? Also bei uns klassische Affiliate-Programme von Amazon oder Neckermann oder Vodafone sind ja sehr erfolgreich im Affiliate-Marketing in Deutschland. Gibt es auch in der Türkei ja Erfolgsmodelle, die vielleicht auch das Ganze auch öffentlich kommunizieren?
Ja, also hier praktisch für alle Affiliates, die sich ein bisschen in den türkischen Markt orientieren möchten, weil natürlich aufgrund der Technologie ist es ja auch gar nicht mal so schwer, ein Content in den verschiedenen Sprachen zu sich übersetzen zu lassen. Auch wenn Google Translate nicht immer die perfekte Übersetzung liefert, was auch Namen anbelangt. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Du weißt, glaube ich, wovon ich spreche.
Du meinst Dominikanische Johnson?
Ja, wow, okay, toll. Ja, man kann da den Artikel googeln und sich dann ins Deutsche oder Amerikanische übersetzen lassen und dann findet man lustige Übersetzungen. Also ich habe schon mal eine Mail nach Mountain View verfasst, um da vielleicht eine Besserung vorzuschlagen.
Die hören bestimmt auf dich.
Also sollte da wirklich eine andere Übersetzungsform stattfinden, dann wirst du der Erste sein, den ich da informiere mitunter. Limango wäre jetzt zum Beispiel ein Merchant in der Türkei, der sehr erfolgreich ist, oder Darty, also schreiben tut man das Darty, was unter den Advertisern sehr, sehr erfolgreich ist. Und es gibt dann noch ein paar andere lokale Player, die die Führungsrolle übernommen haben.
Das heißt, du empfiehlst oder du kannst auch deutschen Affiliates empfehlen, die vielleicht im Bekanntenkreis ja einen Bekannten haben, der Türkisch spricht oder die vielleicht die Möglichkeit haben, sich Texte in Türkisch übersetzen zu lassen, vielleicht auch in der Türkei aktiv zu werden, weil der Bereich gerade im SEO und bei Google noch nicht so hart umkämpft ist und man hier die Möglichkeit hat, sehr gute Platzierungen auch zu erlangen und dann auch mit den entsprechenden Affiliate-Programmen Geld zu verdienen.
Natürlich, also wer solche Möglichkeit hat, dass er auf ein Local zurückgreifen kann, und sei es aus der familiären oder Freundessituation, und er ist erfolgreich mittlerweile in Deutschland oder in der EU oder in Amerika, dann kann man sicherlich dieses Modell auch adaptieren auf den türkischen Markt. Und ich meine, alleine im Search war jetzt der Wachstum der letzten 4 Jahre in der Türkei oder 3 Jahre ist um 1.900% gestiegen. Und das ist eine immense Entwicklung. Und wir sprechen hier zum Beispiel von 35 Millionen türkischen Usern, die im Internet angemeldet sind. Und auch Internet mobil nutzen. Also es ist keinesfalls, dass hier über einen Rückstand gesprochen werden kann, sondern einfach Affiliate Marketing war noch nicht oder ist bei den Unternehmen noch nicht angekommen als eine mögliche weitere Umsatzsteigerungsquelle. Und das kommt jetzt langsam in den Markt an. Und wer jetzt hier rechtzeitig sich auch Positionen sichert, ob es jetzt aus dem Organischen als SEO-Affiliate oder als Cashbacker, der hat hier eine enorme Wachstumschance zum einen. Und hier mal ein Beispiel zu nennen. Ich habe in der Konferenz angefragt, wer ist von den Anwesenden auf Facebook. Hier waren 90% oder 95% aller Teilnehmer haben die Hände gehoben. Und als ich gefragt habe, wer ist auf Twitter angemeldet, waren es 100%. Alleine mal sich diese Diskrepanz mal anzugucken, wenn man auf einer deutschen Konferenz mal fragt, wer ist auf Facebook, wer ist auf Twitter. Dann hat man hier definitiv auch ein anderes Verhältnis. Die meisten wären dann auf Facebook, aber mit Sicherheit würden wir nicht von 95% sprechen.
Ja. Gibt es denn hier bestimmte Diskussionsthemen, die diskutiert werden in dem Bereich, wie bei uns die Post-View- oder Gutscheindiskussion, oder ja, sind die einfach noch nicht so weit, dann auch über ja die potenziellen Gefahren dann öffentlich zu diskutieren?
Also Diskussionen würde ich jetzt einfach verneinen. Es gibt sie nicht. Die typischen E-Commerce-Sites nutzen die Couponing-Modelle. PostView findet so in den Netzwerken praktisch auch noch nicht statt, solche Diskussionen, wie wir jetzt führen. Und es ist eher quasi, dass der Markt sich jetzt im Affiliate-Marketing wirklich findet und mit Vouchern arbeitet oder eben mit unseren schon bekannten Modellen, dass man einfach nur auf Werbefläche wirbt und über Cookie dann letztendlich den Lead oder Sale dann vergütet. Aber noch nicht jetzt, PostView ist noch nicht etabliert.
Okay. Ja, dann danke ich dir für deine ausführlichen ja, Antworten und Erklärungen zum Gaming-Bereich und auch zum Affiliate-Marketing in der Türkei. In welchem Land trifft man dich als nächstes?
Ich glaube, die nächste Reise wird über einen großen Teich gehen, aber das wird nicht das nächste Land sein. Also das nächste Land, denke ich, um auch hier nicht aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber es wird Polen sein.
Okay, ich glaube, ich auch ein großer Wachstumsmarkt.
Mit Sicherheit und vielleicht an alle Affiliate Music Hörer als Tipp, wenn jemand doch in die Türkei reist oder vor allem nach Istanbul, es gibt ein Gesetz, das erlassen worden ist gegen Internetkriminalität. Das heißt, es verbietet freien Wi-Fi-Zugang. Nicht erschrecken, die ganze Stadt ist ist ein riesengroßer Wi-Fi-Ballen, und egal wo ihr hingeht, und egal welches Smartphone ihr nutzt, zeigt einfach dem Eigentümer oder dem Kellner das Gerät. Er sucht das richtige Netz für euch aus und tippt auch den Code ein. Somit könnt ihr in dieser kompletten Stadt auch über ein freies Wi-Fi letztendlich verfügen. Also selbst wenn man praktisch ein Passwort braucht, dieses Passwort kriegt man dann an jedem Restaurant, an jeder Bar, in jedem Hotel ausgehändigt, weil man einfach hier komplett vernetzt ist. Und das ist atemberaubend. Ich habe da wirklich keine Stelle gefunden, wo ich nicht über einen Wi-Fi-Zugang auf das Internet zugreifen konnte.
Ja, cool, das war jetzt der Insider-Reisetipp für die Türkei. Was ist der Insider-Reisetipp für Budapest?
Inreise, Hier in Budapest empfehle ich auf jeden Fall, eine Stadtrundfahrt mit dem typischen Touribus zu machen. Es klingt blöd, aber setzt euch da einfach rein und dann entdeckt ihr sowohl Buda als auch Pest. Und das ist einfach eine atemberaubende Stadt an der Donau mit der zweitältesten Brücke über die Donau. Also die älteste ist in einer anderen Stadt, bei uns in Deutschland ansässig. Und schaut euch einfach die Stadt an, die ist wirklich auch der Hammer.
Okay, dann dein abschließendes Wort an alle Affiliate Musics-Hörer.
Also das war der Reisetipp eigentlich. Wenn ihr in westlichen Ländern schon etabliertes Geschäftsmodell gefunden habt für euch, das erfolgreich läuft und dasselbe lässt sich quasi auch auf die Emerging Markets ausdehnen, vorausgesetzt man lässt den Content sich übersetzen oder man traut sich die Übersetzung selber zu und einfach hier mal einfach experimentieren, weil es wird meiner Meinung nach in den nächsten Jahren oder sogar Jahrzehnten immer leichter sein, miteinander sprechen zu können weltweit, wenn man eine einheitliche Sprache spricht.
Ja, dann sage ich mal vielen Dank für das tolle Interview. Und ja, jeder, der dich auch mal persönlich treffen möchte, kann ja die Gelegenheit nutzen. Nächste Woche auf der Affiliate Tactics, auf der du ja sicherlich auch sein wirst am Dienstag und Mittwoch, denke ich mal, oder?
Nächste Woche Affiliate Tactics.
Ja, die Sendung nehmen wir zwar früher aus, aber die wird erst am 7. April ausgestrahlt.
Ah, okay, natürlich. Also,
Das heißt, du bist auch nächste Woche auf der Affiliate Tactics.
ja, da werde ich definitiv anzutreffen sein und natürlich auf vielen anderen Affiliate-Events, wie zum Beispiel auch im Oktober Affiliate Networks, wird sicherlich Oktober, November, September, also die hier auch stattfinden. Und ansonsten gerne auch in Kontakt auf den Präsentationen, die auch wir auf SlideShare unter SlideShare/Explido findet man natürlich auch meine Kontaktdaten für alle, die sich interessieren oder einfach noch eine Frage haben. Und ich nehme mal an, Sie können auch gerne dich kontaktieren
Genau.
und du leitest die Anfrage weiter.
Dann nochmal vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche auf der Affiliate Tactics.
Ja, und das war quasi unser drittes Tongue-Tag und diesmal gemeinsam.
Genau. Also, Dankeschön. Ciao.
Tschüss.
So, das war's mit dem Interview mit Dominic Johnson. Ich hoffe, euch haben die Themen gefallen. Schreibt mir doch einfach einen Kommentar in den Blog, wenn euch das Thema Gaming Affiliate Marketing oder Affiliate Marketing in der Türkei interessieren. Und sowohl der Dominik als auch ich werden dann hier auch auf eure Fragen eingehen. Das war's dann eigentlich auch schon mit der Sendung für heute. Wir sind jetzt leider schon wieder bei 1 Stunde und 15 Minuten. Wir wollten die Sendung ja eigentlich unter 1 Stunde machen. Von dem her möchte ich mich zum einen entschuldigen und gelobe zum anderen Besserung für die Zukunft. Dann möchte ich auch noch mal kurz auf die Affiliate Musics Hotline aufmerksam machen. Wie gesagt, es gibt eine Telefonhotline, da könnt ihr anrufen und eure Fragen speziell zum Thema Affiliate Marketing oder auch SEO drauf sprechen und ich werde dann eure Fragen hier in der Sendung live beantworten. Die Telefonnummer ist 01803 505 415 417790 und ich würde mich sehr freuen, wenn hier in den nächsten Wochen die eine oder andere Frage dann wirklich auftauchen würde, damit wir die Sendung auch ein bisschen interaktiver gestalten können. Ansonsten freue ich mich dann natürlich, den ein oder anderen dann nächste Woche auf der Affiliate Tactics zu treffen. Ihr habt doch dann auch die Möglichkeit, den Dominic Johnson, den ihr ja gerade im Interview gehört habt, zu treffen, auch auf der Affiliate Tactics Area oder am Abend auf der Party. Und das war es jetzt eigentlich mit der Sendung auch fast schon, aber auch nur fast, denn jetzt am Anschluss kommt für alle diejenigen, die es interessiert, wie gesagt, das Affiliate Tactics Brainstorming von der SEO Campix. Das dauert dann nochmals circa 1 Stunde. Und dabei geht es um einige interessante Themen wie Stornos durch Merchants, Post-View, Couponing, Customer Journey, Zukunft der Netzwerke, Meta-Netzwerke und einige andere interessante Themen. Und es waren einige Netzwerke vertreten, aber auch Affiliates und auch ein Merchant und natürlich mit mir auch eine Agentur. Und wir haben sehr kontrovers über das eine oder andere Thema diskutiert. Es gibt viele verschiedene Sichtweisen.
Und deswegen ist es auf jeden Fall eine sehr interessante Diskussionsrunde geworden, die ihr euch jetzt im Anschluss anhören könnt. Und auch hier könnt ihr natürlich gerne Kommentare abgeben. Und ja, ich sag schon mal im Voraus Tschüss, freue mich auf die nächste Sendung in 4 Wochen und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Affiliate Musics Brainstorming. Ciao!
Also, ja, Ziel des Ganzen war es eigentlich, dass es ja generell immer mal wieder irgendwelche Themen in der Branche gibt, irgendwelche Vorurteile, Problematiken. Und deswegen bietet sich es einfach mal an, wenn hier schon auf der SEO Campix viele Affiliates sind und Netzwerke und ja, dass man einfach mal über die Themen spricht. Es gibt ja generell im BVDW diesen Arbeitskreis, wo über Problematiken gesprochen wird. Aber da ist es halt das Problem, dass es ziemlich politisch ist immer und dass halt auch nicht alle Marktteilnehmer dort vertreten sind. Und deswegen bietet sich einfach an, ja, in solchen Gruppen oder auf solchen Konferenzen generell mal über bestimmte Themen zu sprechen und ja, vielleicht auch über Lösungsvorschläge irgendwie zu sprechen, wie man, weil es werden oft Probleme angesprochen, aber häufig ist es dann auch relativ einseitig, die Betrachtung. Man muss vielleicht auch mal andere Seiten sehen und man muss vielleicht auch versuchen, mal Lösungen zu finden, wie man dann solche Probleme vielleicht auch beseitigen kann. Und ja, generell, also das soll jetzt kein Monolog von mir sein, sondern deswegen, ja, es wäre natürlich schön, wenn hier auch noch ein paar Advertiser wären. Ist natürlich schade, dass gar keiner da ist. Aber ihr seid Netzwerk, du bist Netzwerk, ihr seid Affiliate, oder?
Agentur,
SEO,
ja.
okay. Ja, wie fangen wir an?
Ja gut, ich denke mal, ein grundsätzliches Problem, was sich eigentlich relativ schnell und super easy lösen lassen wird, das ist mal grundsätzlich die Geschichte Provisionsbearbeitung und Transparenz gegenüber Affiliates. Das sehe ich bei uns in der Branche ganz kritisch, wenn man mitkriegt, wie lange die Dauer teilweise ist, bis offene Provisionen im Affiliate freigeschaltet werden, halte ich auch für eine absolute Zumutung im Affiliate gegenüber. Das andere Ding ist die Geschichte mit Stornogründen, dass sich da sehr viele weigern, die eigentlich an den Affiliate weiterzugeben. Was eigentlich überhaupt kein Ding ist, jeder Shopbetreiber weiß, warum eine Provision storniert werden muss. Kunde hat nicht bezahlt, Ware ist zurückgegangen. Das sind für mich zwei unerklärliche Dinge einfach in unserer Branche, wo ich sage, ist nicht fair einem Affiliate gegenüber. Gerade Affiliates, die SEM betreiben, vielleicht auch Geld in die Hand nehmen, 3, 4 Monate teilweise warten lassen. Ich habe Partnerprogramme, wo ich mitbekomme, dass Provisionen aus letztem Jahr Oktober noch nicht bearbeitet sind. Unding. Da frage ich mich, ja, also muss es sein, braucht man das ja.
Dann die Frage, ob man Advertiser verpflichten kann, diese Gründe anzugeben.
Also wir bei uns im Netzwerk machen es insofern, dass wir sagen, also du hast eine Frist von 2 Monaten, dann geht es bei uns in eine automatische Freigabe rein zum Beispiel. Also dann
ist generell die Selbstbestätigung ist nicht
ja,
Stornogründe.
wenn ja Selbstbestätigung, wenn die nicht stattfindet, ist nach 2 Monaten eine Autofreigabe da. Sonderfälle sind natürlich Programme, wo es um Reisen geht, sprich wo du eine Freischaltung hast nach Reiseantritt oder ja, längerfristige Geschichten, da kannst du sowas rauszögern, klar. Aber es gibt keinen Grund, in einem normalen Shop eine Provision länger als 2 Monate offen zu lassen. Du hast eine Rückgabefrist von 14 Tagen, manchmal einen Bankeinzug bei einem unsicheren Kunden, wo man mal abwarten muss, platzt der nicht, aber ansonsten.
Bei dieser Autobestätigung gibt es ja eigentlich mittlerweile bei fast allen Netzwerken.
Nee, also ich kriege es sehr oft mit, dass es eben nicht gibt, ja, oder dass eben Provisionen teilweise echt ein halbes Jahr oder so offen sind oder unbearbeitet.
Es wird aber teilweise von einigen Netzwerken auch anders praktiziert, dass zum Beispiel die Provisionen zwar durch den Partnerprogrammbetreiber bestätigt werden, aber nicht bezahlt, wodurch die Partner bestätigte, aber nicht ausgezahlte Provisionen haben und das teilweise über längere Zeitraum.
Okay.
Also eine internationale dienende Netzwerk zum Beispiel hat bei privaten Accounts noch, glaube ich, Rückstände von anno fast 1900.
Ja, der Advertiser die Rechnung, die Kontoauslastung
ja.
Aber das soll eigentlich auch kein Grund sein, also.
Ja, ist auch so eine Geschichte, ja, klar.
Was
An
kann
sich
ich davon halten?
Provisionsauszahlung, Haftungsgeschichte, also normalerweise, ja, sagt jedes Netzwerk, sie arbeiten auf Prepaid-Basis, gucken, dass sie schnelle Abrechnungen haben und es kommt halt doch immer wieder vor, dass halt echt Zahlungsausfälle passieren. Jetzt wieder besser, in Zeiten der Wirtschaftskrise war es teilweise bei einigen schon grenzwertig, ja.
Das größte Problem sehe ich eigentlich die Angabe von Stornogründen. Also dass
Ja.
die Advertiser hierzu zu verpflichten, wirklich Stornogründe anzugeben.
Ja.
Also mit der, sage ich mal, mit der mit der Sales-Freigabe oder sowas. Ich meine, das ist eine Selbstregulierung. Also wenn ein Affiliate merkt, der bekommt nach 6 Monaten immer noch keine Provision, dann würde das Partnerprogramm auch nochmal bewerben. Das heißt, das ist im Endeffekt ein Eigentor für den Advertiser. Aber Stornogründe ja angeben, da geben sich halt viele Affiliate einfach damit zufrieden, weil sie sagen, okay, wir haben halt keinen Stornogrund bekommen, aber eigentlich ist es unfair.
Ja, sie geben sich nicht wirklich damit zufrieden. Ja. Also es muss halt irgendwo hingenommen werden, dass dann mal keiner drin ist, aber ein zufriedenstellendes ist es nicht. Also gerade auch in dem Zusammenhang, wenn du mal überlegst, was wir Netzwerke, Agenturen oder Merchants an Regeln unseren Affiliates aufstellen, ja, und was wir von denen eigentlich alles wissen wollen und haben wollen, ist es ja das Mindeste, ihm bei einer Storno zu sagen, warum er diese Provision nicht gekriegt hat. Ja. Gerade im Zusammenspiel auch mal mit Doppelbuchung oder so, kann man doch ganz klar sagen, hey, okay, ist doppelt erfasst worden in einem anderen Netzwerk oder das offenlegen. Ja. Genauso Geschichten wie Klickzeitpunkte rausgeben und wann ist die Provision entstanden. Also das ist überhaupt kein Ding, das hat jedes Netzwerk technisch in seiner Datenbank drin. Und ich finde, das ist ein Standard, den sollte jeder einfach einhalten.
Wenn, ja. wenn ich mal aus der anderen Sicht spreche, ich weiß nicht, welches Netzwerk...
Superklicks.
Superklicks. Ja. Als Publisher, also ich betreibe ein relativ contentlastiges Portal, darf ich das jetzt sagen?
Das ist alles sagen.
Ich darf jetzt nicht sagen, das ist Gründerlexikon. Ach, scheißegal. Auf jeden Fall. Ich habe als Publisher das größte Problem, dass ich gar keine Zeit habe, zu jedem vernünftigen Artikel da was Passendes zu suchen, das einzubauen und B, kotzt mich es auf Deutsch gesagt an, wenn nach 3-4 Monaten plötzlich eine Meldung kommt, ja, wir stellen unser Partnerprogramm ein oder wir pausieren, da renne ich wieder hin, baue alles wieder aus. Oder also das ist für mich unheimlich zeitlastig, wo ich sage, ich könnte wesentlich mehr verdienen, wenn das, ich sage jetzt mal, langfristiger ist, dass ich also einmal eingebaut und nie wieder anfassen. Dann macht das für mich echt Sinn. Ob das jetzt nun begründet wird bei der Stornierung oder nicht, das sehe ich für mich gar nicht so eng. Das sollen die machen, wie sie wollen. Ich gucke erstmal auf den Zeitfaktor.
Arbeitest du mit Feeds?
Bitte?
Arbeitest du mit Feeds oder tust du die Werbung manuell einbinden?
Ich kombiniere. Ich habe also auf der einen Seite per XML zum Beispiel automatisierte Sachen, die reingezogen werden. Aber am besten funktioniert es, wenn man natürlich einen gescheiten Artikel hat und dann in dem Artikel auch eine entsprechend gute Empfehlung auf ein Produkt oder auf eine Dienstleistung gibt und das wird dann über ein Partnerprogramm verprovisioniert. Das ist also schon besser,
muss ich sagen. Da gibt es halt diese neuen Meta-Suchmaschinen, oder? Die werben doch damit, dass...
Meta-Netzwerke meinst du?
Meta-Netzwerke. Dass du nicht jeden Advertiser manuell einbinden musst, ist auch gut das gleiche Problem haben. Also wenn der Netzwerk oder wenn der Merchants Partnerprogramm einstellt, bei Netzwerk wie SL Superquiz Zahnarzt, wird er auch beim Meta-Netzwerk nicht mehr sein, weil ein Meta-Netzwerk sich ja meistens bei den originären Netzwerken anmeldet. Also ist das Programm wirklich weg. Du kannst die Problematik eigentlich nur umgehen, indem du halt Anbieter bewirbst, die schon ein bisschen länger da sind. Ist der Innovationsfaktor natürlich dann nicht mehr ganz so stark.
Ja.
Und wenn sich jemand etabliert, sprichst du das letzte Mal
drauf. Richtig aufwendig die Kijiji-API, wenn ich da jetzt spreche, integriert. Das hat super konvertiert. Auf einmal boing, waren sie weg. Man kriegt aber von der Firma niemanden rein und sieht mal irgendwann, ja, die hätten ihre Rechnung nicht bezahlt, aber es ist doch einfach schoflich von so einem Unternehmen, sowas zu machen und dann die Leute da stehen zu lassen. Da kriege ich dann so einen Hals und sage, ich könnte mindestens 500-600 € im Monat mehr verdienen, wenn ich diese Problematik für mich selber aushebeln könnte und würde mich darauf verlassen können, was veröffentlicht wird, dass es auch weiterläuft, oder ich hätte vielleicht sogar jemanden, der das hauptberuflich für mich als Freelancer macht und baut dann was ein, da bin ich jetzt gerade dran. Deswegen bin ich auch heute hier, um da vielleicht zu erfahren, ob es da Möglichkeiten gibt.
Ich glaube, da ist das generelle Problem, dass es, glaube ich, auch manche Advertiser gibt, die ja auch genau das Problem haben, Stornogründe anzugeben. Die werden halt von Agenturen zum Beispiel angesprochen und werden dann gesagt, ihr habt einen schönen Job oder sowas, der würde sich für Affiliate-Marketing eignen, und der Advertiser sagt dann, haben wir uns eigentlich keine Gedanken gemacht, und die Agentur sagt dann, komm, lass uns das mal probieren, das läuft alles sehr erfolgreich, nur Performance passiert, und der Advertiser sagt dann, ja, okay, können wir schon mal probieren, aber eigentlich gar nicht so das Interesse hat, sich dann wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wirklich auch intensiv und partnermäßig mit Partnern zusammenzuarbeiten, und dann auch sagt, ich habe auch gar kein Interesse daran, das halt eben Stornogründe anzugeben, da ist halt dann das Problem. Und dann auch das Problem, dass dann das Partnerprogramm halt irgendwann eingestellt wird, weil der Advertiser dann sagt, also eigentlich erhält sich das nicht, auch eine Agentur mit zu beauftragen.
Könnte man rein technisch nicht, wie so eine Art Default-Kampagne, hinter einem Programm hängen. Für den Fall, dass der nicht mehr Zeit, nicht mehr will pausieren will, dass dann trotzdem dieser Link immer noch auf eine ähnliche Kampagne dann
rechtlich nicht einfach, rechtlich nicht machbar. Rechtlich kriegst du ein Problem, wenn du mit einem Banner für Shop A wirbst und du wirst Shop B geleitet. Das ist rechtlich ein Problem.
Du kannst das aber umgehen, wenn du zum Beispiel Produkte empfiehlst, so wie du gesagt hast. Du hast die Möglichkeiten, bestimmte Produkte gezielt zu bewerben, ohne auf einen einzigen Partnerprogrammanbieter angewiesen zu sein. Und zwar, wenn du zum Beispiel Empfehlung schreibst, wenn deine Katze auf dem Boden scheißt, kauf mir Katzenklo. Und die Katzenklo ziehst du einfach über Netzwerk Partnerproduktdatenfeeds. Da es bestimmt 5, 6, 7 Shops gibt, die Katzenklos haben. Und wenn, falls ein Shop mal draußen ist, haben andere Anbieter immer noch diese Katzenklos.
Das ist auch wieder für mich sehr, sehr aufwendig.
Wieso? Es kommt alles über Feed. Du gibst einfach Keyword.
Ja, aber das ist für meinen Content wahrscheinlich nicht super passend, wenn ich Produkte anbiete. Also man muss jetzt sich das so vorstellen, wir schreiben ein E-Book zum Thema die häufigsten Fragen zur Existenzgründung und dann soll ich Produkte unten vermarkten. Das funktioniert nicht so wirklich gut. Also von daher konvertieren einzelne Dienstleister dann aus diesem Content heraus wesentlich besser, als wenn ich unten ein Feed sage, hier gibt es dann dies, das, jenes. Da hätte man zwar das Problem mit gelöst, aber das bringt mir auch nichts weiter, wenn keiner kauft, weil es nicht zum Text passt.
Na gut, wenn du eben, wie du gesagt hast, auf bestimmte Bereiche ausgehst, wie eben Finanzdienstleistungen, da wo weniger mit Produkten an sich gearbeitet wird, ist natürlich eine andere Geschichte.
Weil man diese Storno-Problematik bei Programmen, die hat jeder Dienstleister eigentlich leider. Wir gucken mittlerweile, dass wir mit Mindestlaufzeiten arbeiten, also zu einem Kunden definitiv sagen, okay, ja, du bist bei uns jetzt einfach den Zeitraum dabei, aber das kannst du natürlich auch nicht über Jahre machen, ist dann irgendwie ja die Traumvorstellung, ja, also du kannst das ja auch nur, sag ich mal, ein halbes Jahr oder maximal ein Jahr dann mit dem einen Vertrag machen und sagen, also ja, da musst du sozusagen
sein. Was ich nicht verstehe, warum das rechtlich ein Problem ist, wenn ich das Wort, ich sage jetzt mal, mein Kumpel verkauft Geschirr, ich verlinke das Partnerprogramm mit dem Stichwort Geschirr und er steigt jetzt als Betreiber des Partnerprogramms aus nach 2 Monaten und dann kommt ein neues Programm, was auch Geschirr verkauft.
Ja, das kannst du machen auf der Produktebene. Also wenn es um Produkte geht, kannst du sowas problemlos machen. Ja, nur sobald du in dem Bereich, sage ich mal, Branding drin bist, oder du schreibst jetzt über einen bestimmten Shop, in dem du dann angeboten hast, womöglich noch einen Werbebanner von dem drin, ja, und hast den drauf und ja, dann leitet irgendwie der Dienstleister um auf einen anderen Shop, was seine Konkurrenz ist, dann kommt natürlich der und sagt, hey, also Leute, das funktioniert so nicht, ja. Also wenn ich jetzt hier Jochen Schweizer würde studieren und ich leite halt immer auf einmalige Erlebnisse oder so, die würden uns den Kopf abreißen. Also Billy wollte heute nicht reden auf dem Band, ja.
Ich
wollte sagen,
das ist
ein Brandier.
Achso. Ja, einfacher ist es bei Bannern. Also Banner kannst du ja ganz einfach ersetzen, das Banner überhaupt besteht. Also macht ihr das, wenn ein Partnerprogramm wegfällt, dass dann die Banner bei einer Affiliate jetzt ausgetauscht werden und
andere Banner? Wir liefern die Banner generell nicht zentral aus, um nicht von Werbeblocker unnötig gesperrt zu werden. Die Banner werden von uns direkt vom Merchant-Server geliefert.
Ja. Okay, aber dann ist es natürlich ein Problem, wenn der tatsächlich nicht mehr bei euch ist. Mit der Banner gar nicht mehr angezeigt schon, aber es wird halt nicht mehr getrackt. Ja.
Deswegen wird, sobald ein Werbemittel auch nicht mehr funktioniert, ein E-Mail an den Publisher geschickt, sobald ein Klick auf den Link erfolgt. Und quasi als Erinnerung baut das Zeug aus. Und wenn die nicht reagieren, dann bekommen die halt später noch einmal E-Mail.
Wieso macht ihr das, dass ihr die Banner nicht bei euch musstet?
Ja, du hast ja Geschichten wie Spyboard Search and Destroy, Kaspersky, die gehen mittlerweile hin und blocken halt die kompletten Server von Netzwerken oder irgendwelchen TKP-Anbietern einfach, die haben die drin in ihrer Blacklist. Wenn du jetzt natürlich immer zentral von der Stelle auslieferst oder du hast 2 Werbemittelserver, bist du da halt irgendwann drin. Während wenn du jetzt von 700 Kunden auf einmal auslieferst, dich da zu blockieren, das wird schwierig, dann ist irgendwann das halbe Internet nicht mehr erreichbar.
Das heißt, auch auf die Cookies von diesem Anbieter geblockt?
Nee, weil die Cookiesetzung kommt ja dann wiederum vom Netzwerk, ja, oder von der Agentur. Also.
Ja, aber
der Klick ist ja was anderes. Ja klar, kannst du auch machen. Ja.
Wie machen wir das mit dem Waren? Machen wir genauso. Okay, bei uns musst du auch die Advertiser, die man
lediglich die ausgewählte Advertiser dürfen bei euren privaten Projekten gehostet werden.
Ja, genau, für so ein paar ganz spezielle Bei all anderen Netzwerken, da können ja sonst auch von denen gehostet sein, deswegen müssen wir es bei euch auch haben, aber es sind, glaube ich, 3 oder 4 aus dem Browser-Game-Bereich.
Ja. Genau.
Ansonsten ist es wirklich schwierig. Also, du kannst nicht einfach klar haben, die Netzwerk alle Technologie, wenn einer wieder wegfällt, eine ähnliche rauszusuchen, ja, über eigene semantische Abfragen oder so.
Ja.
Aber dann fängt ja schon die Problematik an, bist du da beworben? Bist du dafür freigeschaltet? Ja, hast du, klar, bei Superklicks und bei uns hast du eine sehr, sehr hohe Quote, wo du sofort freischalten bist, da wird es auch noch gehen, aber es ist rein rechtlich halt wirklich zu gefährlich, dass es auf Produktebene stattfindet. Ja. Und Intransparenz, was mir letztes Jahr aufgefallen ist, wir betreiben ja zum Beispiel Gutscheine.de, ja. Ja, monitoren dann die Zahlen auch für uns selber, was bei großen Netzwerken, bei Affiliate und bei Zahlungs- und Riesenproblem ist, wo ja auch die Mitarbeiter im Support nicht weiterhelfen können, wofür die erst große interne Meetings brauchen, die weisen keine Warenkorbanpassung aus. Und das war bei uns so, wir monitoren die Zahlen jeden Tag und halt am Ende des Jahres irgendwie eine nette Zahl und gucken dann, dass das Geld auch bei uns eingegangen und dann fehlen so 35.000 Euro. Das ist super viel Geld und B ist es dann echt schlecht, wenn du da anrufst und fragst und sagst, wo ist denn das Geld? Da können wir dir nicht sagen. Also die Provisionen verschwinden komplett im Backend. Das heißt, du guckst nach, 1. Juni 2010, was hatte ich an Provision? Du selber hast eine Excel-Tabelle 1.000 Euro und da hast du auf einmal da nur noch 600 Euro. Dann rufst du an und sagst, wo sind die 400 Euro hin?
Inflation.
Ja, nicht ausgewiesen und dann sagt er, ja, wir würden uns beim nächsten Techie-Meeting mal vorstellen, dann ist da überhaupt kein Problem, eine extra Spalte mal Warenkorbanpassung zu erfinden, selbst wenn die nur über XML oder irgendwas abrufbar ist, aber es ist wirklich bei den beiden Netzwerken verschwindet es komplett.
Es gibt auch Netzwerke, wo die Provisionen verfallen, beziehungsweise es gab Netzwerke, wo die Provisionen verfallen, wenn die nicht zur Auszahlung kommen.
Und das haben wir jetzt nach 3 Jahren, ja.
Die waren bei den großen
Netzwerken. Aber die werden dann nochmal wieder zurückgegeben.
Nee, die sind, nach 3 Jahren sind die wirklich weg.
Ja. Aber 3 Jahre, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt, dass sie Druck ausüben.
Es gab so auch Netzwerke, wo die Provisionen nicht verfallen, sondern die Accounts zusammen mit Guthaben verschwinden, sobald du einen bestimmten Zeitraum lang nicht eingeloggt warst.
Ja, aber das ist glaube ich, eher Einzelfälle, als geben, das ja systematisch passiert, oder?
Nee, wieso? Ich logge mich nicht unbedingt ein, wenn ein Projekt steht, dann juckt mich das nicht. Ich erwarte lediglich die Zahlungen, die reinkommen sollten und was dann in Statistik passiert, juckt mich in erster Linie nicht.
Ja, sicherlich. Klar, man kann das so sehen, dass es nicht verfallen darf, weil es immer noch nicht Zahlen aufs Geld ist, aber nach 3 Jahren sage ich, mit 3 Jahren nicht mehr in den Account gucken kann und auf den Knopf drücken, wenn man mal Pech gehabt.
Also wir haben jede Menge Affiliates in der Datenbank drin, wo später wirklich nach Jahren sich mal angemeldet haben, nach Jahren kommen, ich habe da noch irgendwo einen Account rumliegen, dann schaust du rein, ach, da sind noch 5 Euro drauf, weißt du das eigentlich? Oh, okay, ja, mitnehmen und das ist schon witzig manchmal. Manche kommen ja richtig lange. Das Problem bei Netzwerken ist natürlich, dass Leute sich anmelden gegen einen Partnerprogramm oder generell anmelden, um durchzugucken, obwohl sie uns erst gleich anmelden müssen, sondern einfach so durchgucken könnten. Nur, sie melden sich an, schauen alles durch und sagen, ach nee, ich nehme doch das andere. Und dann später kommen sie auf die Idee, ach, da ist schon da eins und ja. Die Affiliates sind halt so.
Ja, ich hatte ja den Fall, dass wirklich ein Bekannter bei mir anrief, ey, nach 3 Jahren haben die mir mein Geld storniert, aber ich hatte kein Mitleid.
Ich würde mal ein anderes Thema mitführen. Du hast ja einen sehr interessanten Blogbeitrag geschrieben zur Cookie-Problematik. Dann muss ich es nochmal kurz erklären.
Ja gut, Cookie-Problematik in dem Sinn, die Geschichte halt mit den Hosts. Also du hast eine Begrenzung, was eigentlich völlig ignoriert worden ist über die letzten Jahre hinweg, wie viele Cookies wir eigentlich pro Host setzen dürfen. Ja. Also die Anzahl in einem Browser. Und da haben die meisten Browseranbieter eben eine Maximalgrenze überhaupt an Cookies. Und wir haben bei den Browsern Unterschiede, wie viele Cookies von einem Host reingeschrieben werden dürfen. Und diese Anzahl geht mittlerweile in neuen Browsern immer weiter runter, was einfach auch daran liegt, dass wir ja bei uns in der Branche angefangen haben, zu viel offensichtliche Werbung zu machen, also sprich Retargeting und solche Geschichten, das tut unserer Branche allgemein mal nicht gut. Und da haben wir das Problem, je mehr wir über unsere Hosts drüber schicken, umso mehr fällt hinten runter. Also wir können nicht mehr als Netzwerke, Agenturen, wie auch immer, so viele Cookies im Netz verstreuen, wie wir das noch vor 2 Jahren machen konnten. Ja. Und in diesem Fakt, gerade eben im Zusammenspiel mit Tracking-Weichen, wo dann eben viele Kanäle über diesen einen Host gehen, verkürzen wir das und wir schaffen es auch tatsächlich so, uns eigentlich in den Netzwerken oder auch als Agentur immer weniger Provisionen mit reinzuschreiben, um zu erfassen. Ja.
Also so intensiv kann ich jetzt nicht mitreden, weil mir da das technische Verständnis zu arg fehlt. Aber ich habe mal mit einem Techniker von uns gesprochen und der meinte, dass wir eigentlich nur auf 1 bis 3 Cookies setzen und dass die Cookies immer wieder der Inhalt in die Cookie, in ein Cookie reingeschrieben wird. Und damit würde es ja nicht passieren, dass mehrere Cookies gesetzt werden.
Ja, du hast ja aber im Normalfall eigentlich pro Kampagne oder pro Partnerprogramm oder je nach Aktivität hast du ja verschiedene Cookies. Also du hast ja jetzt nicht.
Also, wenn der Kunde bei uns das kanalübergreifende Tracking hat, läuft bei uns von Action Arcator, ja. Da wird immer nur ein Cookie gesetzt. Und da wird der ganze Inhalt in ein Cookie eingeschrieben und angenommen, das Cookie ist voll, dann wird irgendwie im Verzeichnis ein Cookie gestellt, es wird ein weiteres Cookie erstellt.
Ja, okay.
Also im Endeffekt ein Kanal-Cookie.
Klar, aber du hast jetzt nicht nur einen Kunden über eure Weiche oder über euren Host laufen, sondern mehrere im Normalfall. Also wenn du jetzt ein normales Netzwerk nimmst, sagen wir mal, der hat 400 Partnerprogramme, dann bedeutet das also 400 Klicks am Tag auf ein Partnerprogramm, dann hast du dieses Host-Limit voll. Ja. Also dann bist du schon weit drüber eigentlich. Ja. Also es geht darum, wie viele Aktivitäten schickst du über einen Host, also einen Host, der Cookies setzt, ja, und das sind halt oft mehrere Kunden, ja, die du darüber laufen lässt. Wenn du jetzt einen Kunden über einen Host schickst, da kannst du machen, was du willst, da passiert nicht viel, ja.
Also die Annahme, die du machst, das ist ja eher so, wenn du zum Beispiel keine Cookie-Weiche einsetzt, sondern die Netzwerke direkt immer in den Warenkorb fest einbindet, dann wird natürlich von jedem Netzwerk immer ein Cookie gesetzt.
Ja, aber
wenn jetzt vorab in der Cookie-Weiche steht, dann würde er es nicht für jeden Partner ein eigenes Cookie gesetzt.
Nein, nicht, aber du hast in dem Moment, also wenn du jetzt eben, wie in meinem Beispiel da beim IC erklärt, wenn du über 3 Netzwerke gehst, dann hast du sozusagen 3 Hosts, die Cookies schreiben dürfen.
Eine Cookie war halt meistens nur ein Host.
Ja, eben, und das ist das Problem, weil wenn du es ohne Tracking-Weiche machst, hast du 3 Hosts, die dir zur Verfügung stehen, darüber über dann halt die Shops gehen und halt der Tracking-Pixel auslösen. Gehst du mit den 3 Netzwerken über eine Weiche, hast du nur noch diesen einen Host. Und dadurch kappst du natürlich nochmal die Anzahl an den Cookies, die gesetzt werden können.
Und dann nur ein Cookie gesetzt und der Inhalt im Cookie wieder geschrieben. Es wird dann jedes Mal ein neues Cookie gesetzt.
Ja, es wird in dem Moment für das eine Partnerprogramm, also das ist das auch, was dann nicht so richtig verstanden wird, es wird in dem Moment für das eine Partnerprogramm nur den Cookie gesetzt. Aber du machst ja über deine Weiche eben noch andere Aktivitäten, also sprich noch andere Kunden. Ja, die wenigsten haben eine Latte von Hosts irgendwie zur Verfügung stehen, mit denen sie halt an sich Cookies setzen dürfen in ihrem Bereich. Ja. Also es ist eh schon schwierig, sag ich mal, als Netzwerk, wenn du jetzt allein arbeitest halt, dass du guckst, dass du da eben nicht dauernd über diesen Host hinausschießt. Ja. Aber wenn du das natürlich nochmal bündelst, dann auf eine zentrale Stelle, die halt gern auch eingesetzt wird, gerade im Zusammenspiel von Retargeting und so, dass du eben erfassen kannst, wo war der Kunde, was hat er angeguckt. Ja. Dann eben du haust das Limit einfach komplett raus. Ja.
Ja, was wäre so ein Lösungsansatz dafür?
Lösungsansatz dafür ist sicherlich, dass also ja, jeder Dienstleister sich auf Dauer überlegen muss, wie schaffen wir es, dass wir einmal weg von dieser Cookie-Geschichte auf Dauer kommen werden. Da ist eben über IPv6 eventuell eine kleine Möglichkeit drin. Ja. Und dass man eben schaut, dass man bei manchen Kunden sagt, die gerade eben viel unterwegs sind mit Post-View-Retargeting und SEM-Kampagnen, für die eigene Hosts anlegt. Ja. Also da wirst du, also werden wir alle nicht irgendwann drum rumkommen, dass wir sagen, okay, wir müssen hier eine größere Bandbreite fahren, ja, damit wir überhaupt noch so viel Provisionen erfassen, wie wir eigentlich vermitteln. Ja.
Weil das Cookie-Problem ist ja ein generelles Problem mit der EU-Entscheidung. Weil es liegt der aktuelle Stand, aber bis Mai 2011 soll ja da irgendwie Deutschland. Nein?
Naja,
doch, das war jetzt noch. Das war jetzt von vorgestern, das ist sehr aktuell.
Das kriegen die nicht durch.
Ja, da können wir uns noch monatelang erzählen und dann stehen wir da. Warum sollte es nicht durchgehen?
Das haben sie schon vor mehrere Jahren versucht.
Wir müssen sehen, das sind Politiker, die nicht genau verstehen. Die gucken, denken erstmal nicht aus unserer Sicht schon mal. Die denken erstmal aus Kundensicht. Und ich sehe überhaupt nicht, dass wir uns da sicher sein könnten. Es werden Shop-Cookies und so wohl ausgenommen, aber alle anderen, also jetzt war aktuellster Stand, sollen zustimmungspflichtig werden.
Und dann gibt es andere Lösungen.
Wie immer, wo du bist, ins Ausland.
Ganz einfach. Genau, ich melde mir eine Firma.
Wenn der deutsche Staat oder EU-Staaten meint, sich hier zu legalisieren, dann ist irgendwann Ausland
da. Das ist dann eher eine EU-Entscheidung, das ist ja kein deutscher
Land. Ja, nee, es ist.
Also ja, ich sehe, aber das soll die Lösung sein, aber ich sage nach Tuvalu.
Da gibt es keine Lösung im Prinzip.
Habt ihr mit Flash-Cookies Checking-Tool?
Flash-Cookie ist, die Zeiten sind jetzt wirklich auch rum. Also wenn du nach Amerika rüberguckst, ist Adobe ziemlich in die Kritik gekommen, weil wir eben Flash-Cookies nicht fast löschen dürfen oder nicht können so einfach. Ja, du musst
nur einfach, es geht einfach.
Ja. Reaktion von Adobe war jetzt in die sämtlichen neuen Browser-Versionen, kommt jetzt einfach diese Löschfunktion mit. Wenn du sagst, Cookies löschen, werden die Flash-Cookies gleich mitgelöscht. Also das hat jetzt Adobe seine Schnittstelle an Firefox gegeben, an Chrome, an alle Browser-Anbieter, also die werden jetzt gleich mitgenommen. Ja. Und das Problem, was wir grundsätzlich auch gar nicht haben, ist, dass uns jetzt hier irgendwie wieder mal Deutschland mit den Cookies irgendwo in die Quere kommt, sondern wir haben das Problem, dass die User uns in die Quere kommen, also unsere normalen Seitenbesucher, weil wir ja eigentlich jahrelang weg immer so schön unterm Radar geworben haben. Also sprich, ein Besucher war nicht immer unbedingt bewusst, das ist eine Werbung, oder sie war so gemacht, dass der Besucher es nicht als störend empfunden hat. Und wir sind ja gerade momentan voll im Datenschutz-Hype, was Facebook angeht, Google Analytics ist permanent in Medien, ja. Und was wir jetzt natürlich noch verstärkt machen, ist auch, daher kritisiere ich das auch wahnsinnig, Retargeting. Wir zeigen jedem Seitenbesucher, jedem normalen Besucher auf, hey, wir haben dich erfasst, wir kennen dich, wir wissen, was du willst. Und also die Reaktion, wenn du Innenstadt läufst, guckst dir eben hier ein Schaufenster an, schaust dir einen DVD-Player an, gehst dann 5 Läden weiter und kriegst immer nur noch diesen DVD-Player im Schaufenster und hinter dir rennt noch einer mit dem Schild, wo dieser DVD-Player drauf ist, drehst du dich irgendwann rum und haust ihm eins aufs Maul. Und genau das ist jetzt in Amerika passiert. Nur komischerweise im SEO-Bereich guckt jeder nach Amerika, was passiert da schon seit Monaten und wir in unserer Branche nicht. Und in Amerika gibt es halt eine ziemlich starke Bewegung, die sagt, hier also gerade Retargeting, das geht zu weit einfach in die Persönlichkeit rein von Seitenbesuchern. Da steuern wir dagegen und die Browser werden in Amerika gemacht. Deswegen auch das Runtersenken der Cookie-Limits und immer mehr Browser, die halt an sich schon Werbung blockieren. Ja. Und das ist die Gefahr. Also wir haben schöne Tools, die wir verkaufen können, aber achten nie darauf, wie reagiert eigentlich der 0815 Seitenbesucher darauf. Ja.
Aber jetzt machen wir halt so zu einer Cookie-Problematik. Also wenn es wirklich so kommen würde, dass die Shops oder sowas verpflichtet werden, oder die Browser, dass jeder User beim Surfen Cookies manuell akzeptiert zum Beispiel, dann bekommen die Netzwerke schon ein Problem. Also ich meine, dann müsste der schon nach Lösungen zum cookie-losen Tracking.
Ja klar, ich denke,
alle Netzwerke haben bereits Lösungen. Fast alle Netzwerke haben bereits Alternativen, die am Laufen sind.
Bei Alternativen sind es dann?
Du kannst viel über Fingerprint machen, Datenbank basiert. Es ist natürlich jetzt nicht, ja, würde man sagen, noch nicht das Angenehmste jetzt irgendwie wie die Cookie. Das war halt eine leichte Möglichkeit für uns alle über einen längeren Zeitraum was zu erfassen. Aber da sehe ich jetzt nicht wirklich das Problem. Also das ist machbar. Ich sehe allgemein eher das Problem, wie verhalten wir uns eben Usern gegenüber, so dass die uns an sich nicht blockieren. Ja? Weil ich meine, warum landen immer mehr Anbieter, Werbeanbieter in irgendwelchen Blockern drin, das hat seinen Grund und das sind einfach die Besucher, die Nutzer, die sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr auf das. Ja. Da sehe ich das größte Problem, dass wir da viel zu auffällig geworden sind.
Und ich denke, durch Retargeting werden auch zum Teil die Conversion Rates gesenkt, weil wenn ein Besucher an einem bestimmten Produkt interessiert ist, aber trotzdem von einem anderen Produkt, das der mal angeschaut hat, verfolgt wird, da ist der Spaß vorbei. Also private Beispiel, suche nach dem Waschgelei bzw. Rezepte. Ich möchte das Produkt kaufen und ich werde seit über einem Monat von Cistric Toolbars und Groupon All You Can Eat verfolgt. Ja, danke Leute, ich möchte was kaufen, aber ich finde nirgendwo Werbung dafür.
Muss ich nicht
weiter reden. Achso, Entschuldigung. Weil hier war irgendwas, hallo Herr Lohr, der Lehrer oder so. Ist des Tages. Nein, also das Retargeting, wie es jetzt ist, da sehe ich das Problem genauso. Komischerweise ist es genau bei Google so, dass die gar nicht aufhören. Also die haben da auch kein Frequency Capping oder so.
Das ist ein neues Algorithmus.
Die hauen, da ist wirklich den, der kommt den auch 30, 40 Mal hinterher. Das verstehe ich auch komischerweise nicht bei dem Remarketing. Also ich wollte dir recht geben, wir sind zu sichtbar jetzt, ja. Weil da einfach so ein Grabenkampf stattfindet. Ich muss das letzte Cookie irgendwo am Ende und gucken, und vom Ziel bis überschreibe ich die nochmal. Das wird nicht gut. Also im Moment ist das Wild West wieder durch diese Mischung, Retailing, Posting etc. Und das sehe ich auch als kritisch. Da würde ich fast schon sagen, die EU sollte auch langsam einschreiten. Und das ist schlimm, dass ich das sage.
Na, nee, also wir schaden uns damit massiv selber. Also das sehe ich ganz klar. Ja. Also die Geschichten, die du jetzt als tolles Gimmick deinem Kunden verkaufst, irgendwie, die rächen sich fünffach hinterher vor uns. Ja. Also für alle, die daran teilnehmen.
Ja, natürlich. Ich glaube, dass wir jetzt beim Retargeting momentan so weit sind wie mit PostView vor 3 Jahren.
Genau, mit PostView wurde auch sich selber an den Bein gepisst, sagen wir so, weil zum Beispiel, wenn du auf kika.de gehst oder auf Bild.de oder bei Yahoo E-Mails checkst,
wirst du mit Cookies geschrieben, dann
wirst mit PostView-Cookies vollgespammt, und wenn man bedenkt, du kassierst im Schnitt auf großen Portalen so 10 PostView-Cookies und dein Browser hat nur 30 Cookie-Limit.
Ja, das wollen wir uns selbst kaputt, von dem wir
ja, das ist schon wieder viel zu verallgemeinert. Also einfach das wieder abzulehnen, ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen opportunistisch.
Nein, das ist generell.
Weil wir reden jetzt über Retargeting, in dem Sinne sehe ich das sehr viel kritischer. Also, das Postview kann man ablehnen und so weiter, aber 10 Cookies dürfen eigentlich, also das ist nicht dem Code of Conduct entsprechend.
Das hält sich fast keiner auf Code of Conduct.
Das ist aber ein Problem des jeweiligen Players, nicht des Systems. Also das ist daran ist nicht Postview schuld, daran ist der schuld, der die 10 Cookies sind.
Ich sag's mal so, egal ob man sich an Code of Conduct hält, was sind jetzt die Auswirkungen, wenn ich es nicht mache? Sitze ich jetzt dann irgendwie im BVDW, ich erhoffe dann alle Teilnehmer, die den Code of Conduct, und du warst böse, dann haut man sich auf die Finger und geht wieder. Also das ist jetzt, ich habe jetzt niemand erlebt, der dann irgendwie seinen Button hier, ich halt einen Code of Conduct dann von seiner Seite nehmen muss oder irgendwie in der Öffentlichkeit abgestraft wird. Also
ja, aber dann ja. Kommen wir nochmal zu deinem USA-Thema von gerade, da müssen wir ja auch, du hattest das ja eben beschrieben, die USA-Situation, da, wie kommt es denn da mit dem Retargeting? Das ist ja, weil die haben gar keinen Code of Conduct und die Retargeting-Agenturen haben ihren Kunden irgendwelche performanceabhängigen Kampagnen verkauft und haben dabei das Sicht-Cookie dann gesetzt, ohne es ihnen zu sagen.
Klar, aber eben dem normalen Nutzer ist ja auch wurscht, ob er jetzt irgendwie ein Cookie hat oder nicht. Ja? Dem geht es um die Außenwirkung. Ja, aber was
passiert das mit mir? Ich sehe sie beim Retargeting auch zum ersten Mal wirklich kritisch, dass ich selber sage, Mann, ich will den Banner nicht mehr sehen. Und dann bin ich auch angesprochen worden. Ich bin im Postview nie angesprochen worden, ich werde von irgendwelchen Bannern verfolgt. Beim Retargeting sieht es anders aus, von meiner Mutter sogar.
Ja, ne, also das hört man immer mehr, wenn du mittlerweile sagst, ja, okay, du arbeitest ja irgendwie in der Branche so, irgendwie einer von den Deppen, die mich ja die ganze Zeit verfolgt mit Werbung, ja, oder warum weiß jetzt irgendwie, Bild.de, dass ich jetzt mir irgendwie gerade bei Esprit hier meine Schlüpfer angeguckt habe, ja, also das sind halt einfach Sachen, die will der normale Mensch nicht haben. Ja.
Ich finde Retargeting auch eher sehr diskussionswürdig, weil die Player, die es einsetzen, die setzen es, glaube ich, viel zu gedankenlos eben auch ein.
Ja. Das Problem ist, dass wir leider in unserer Branche wiederum zu klein, um hierfür eine Lösung finden zu können, weil Retargeting nicht nur im Affiliate-Modell ist, sondern halt generell bei Google und mit Kriterien ein großer Markt ist. Deswegen können wir da schon über viel reden, aber es ist halt schwierig, eine Lösung zu finden. Anders wiederum ist es vielleicht im Gutscheinbereich. Also bei Gutscheinen gibt es ja auch oft den Vorwurf, dass es für den Kunden ein Mitnahmeeffekt ist, weil es ja auch so zustande gekommen ist. Und im Gutscheinbereich ist es schon so, dass es halt schon sehr im Affiliate-Bereich auch angesiedelt ist.
Also ich glaube, das klassische Thema wie auch Postview. Da gibt es einige Player, die streuen Cookies ohne Ende und die ranken genau unter den richtigen Begriffen und haben keine Einstellungsmerkmale. Ich meine, so eine Gutscheinseite, die ist für jemanden, der relativ fit drin ist, eine halbe Stunde gebaut. Alle Netzwerke bieten Schnittstellen an, wir, ihr bestimmt auch, Affiliate auch. Das heißt, du brauchst eine halbe Stunde, hast du 600 Gutscheine online, die werden automatisiert gepflegt. Dass die Jungs jetzt irgendwie nicht berechtigt sein sollten, 15.000 Euro Provision im Monat abzugreifen, kann man sicherlich auch diskutieren. Ja, aber das ist auch wie beim Post-Tür. Es gibt Leute, die halten sich dran, es gibt Leute, die halten sich nicht dran. Ich kann sagen, bei uns bei Gutscheinen, die arbeiten 10 Leute, ich habe einen Konstrukt dahinter, der muss bezahlt werden. Und von daher, ich weiß, dass wir sauber arbeiten, ohne Ende Content da auch produzieren. Ich ärgere mich auch über die Leute, die eine 400-Euro-Kraft haben, die unsere Seiten ausfeigern und bei sich einfach den Link reinhauen. Aber das ist genauso diskussionswürdig wie das Post-View-Thema. Ja?
Das iFrame dann aber.
Also ja, wie Gutscheinseiten garantiert, 80% der Provision ist ein reines SEO-Thema und die 20%, die MyDeals, eine Sparwelt, die auch wir mit redaktionellen Content zusammenschreiben, die, wo man auch sagen muss, da sollte man vielleicht noch nicht die Provision einkürzen, nur weil es eine Gutscheinseite ist. Also ich habe ja auch die Gutscheinseite Provision wegzunehmen.
Da muss man halt irgendwie genauer definieren. Muss ich meine, ein Gutschein ist doch wie beim klassischen Affiliate-Marketing, was du ausschreibst, bekommst du. Wenn du ein Lead ausschreibst, bekommst du ein Lead. Der kann die Qualität haben, sehr schlecht, automatisiert generiert über Bonusportale, wenn wir lieber keine Namen nennen, sondern du bekommst einen extrem guten Lead. Und der Gutschein ist immer noch gleich. Wenn ich sage, das ist ein Neukundengutschein und erzähle das ab 50 Euro aus der Mindestbestellwert, dann kann ich schon mal ganz, ganz viel ausgrenzen oder abgrenzen und kann sagen, der Kunde hat für mich einen gewissen Wert, der ist die Provision auch berechtigt. Ansonsten Gutschein, ja, ein Thema ist, wie gesagt, können wir ewig lange diskutieren.
Aber es sind ja nur immer ein paar Punkte, also es wird ja nicht generell über Gutscheine diskutiert, weil Gutscheine, gibt es ja viele Studien, die sagen, es führt dazu, dass der Partner Waren kommt, der dahin kam, dass die Kunden animiert werden, wieder zu kaufen, dass neue Kunden generiert werden. Wie geht ihr als Netzwerk damit um, wenn Affiliates eben Gutscheine oder ein Gutscheinportal im Shop als Eichmann anbietet oder einen Klickzwang verlangt?
Reagieren wir grundsätzlich mal nicht lustig drauf, ne? Weil also ja, im Endeffekt, ja, was bringt es dir? Ja, da, sagen wir mal, das ist ja nicht unbedingt auch das Problem immer nur bei den Gutscheinen. Du hast eher das Problem, finde ich, bei den Gutscheinen, dass es oft Gutscheine angeboten werden, die es schon lange gar nicht mehr gibt und darüber Provisionen generiert werden. Und dann entsteht eigentlich erst dieses Problem, ja.
Wenn du den Gutschein kurz zu sehen, ja, wird ein Cookie gesetzt, der
auch gar nicht mehr gibt. Ja, das ist ja das Problem. Das ist ja dieses Ungerechtfertigte. Wenn ich jetzt als Merchant hingehe, ich haue einen Gutschein raus, der 3 Monate gültig ist, und der wird eingesetzt. Und der Partner kriegt darüber mit seiner Gutscheinseite Traffic und liefert rüber, okay, das ist eine Sache. Nur wenn es den Gutschein halt seit einem Jahr nicht mehr gibt und der Partner geht trotzdem noch hin und haut da seine Cookies für raus, ja, dann kommen wir eben in einen Bereich, ja, ich habe dir eigentlich nichts zur Verfügung gestellt, aber du willst trotzdem Geld von mir, ja, und das ist dann, finde ich, eher das Kritische, ja.
Was haltet ihr von der Lösung, dass, wenn der Kunde im Warenkorb ist, das Feld sieht, Gutscheincode eingeben, den Browser nochmal verlässt, sich einen Gutscheincode holt über Google und dann eingibt, dass für diesen Affiliate keine Provision bezahlt wird oder kein Cookie gesetzt wird?
Halte ich auch nicht für richtig. Weil du hast jetzt immer egal, das ist eben wieder so eine Sache, da wird dann mal schnell auf dem Affiliate rumgehackt, weil jetzt der blöde Besucher hingegangen ist und sich einen Gutschein geholt hat. Ja, also ich meine, da kann der Affiliate einfach nichts dafür. Und selbst wenn du jetzt so einen Gutschein holen würdest oder rausgeben würdest im Internet, würde sich den der Besucher auch irgendwo holen. Ja.
Naja, er wird ja erst animiert durch das Gutscheinfeld.
Ja, das ist nicht Gutscheinanbieter, muss nämlich im Shop umgestellt werden. Ne?
Genau, der Gutscheinanbieter, die schalten Fernsehwerbung, Gutscheinbon, mein Gutscheincode. Ich meine, da können wir jetzt auch weiterreden können sagen, das sind die Kickback- oder die Cashback-Seiten noch viel, viel schlimmer. Ja, da kommen wir aber Hunderte und Tausendste. Also ich meine, du erziehst doch über deine Seite, du versuchst ein tolles Produkt zu schaffen und sagst, immer wenn du im Internet einkaufst, guckst du erst auf Gutscheinpony auf gutscheine.de und hol dir einen Gutschein. An welcher Stelle sich den Kunden den holt, ist doch völlig egal. Ich meine, die Verteufelung des Affiliates ist, finde ich, da, also ein bisschen weit vorne angesetzt.
Nein.
Wenn du den Gutschein holst, ist doch völlig egal. Der Kunde geht doch nicht ins Internet und beginnt klassischerweise auf der Gutscheinseite nach seinem BH zu suchen, sondern der Kunde weiß, es gibt Gutscheine und wenn er das Produkt gefunden hat, nach 3 Monaten Suche, holt er sich da den Code. Also ich glaube, da kann man für und wieder argumentieren.
Ich halte die Lösung für nicht gerechtfertigt. Es hat dahingehend einen Vorteil, wenn du einen Advertiser hast, der sagt, ich möchte generell keine Gutscheine mehr anbieten, aus dem Grund, dass es eben nur ein Mitnahmeeffekt ist, dass man sagen kann, okay, biete trotzdem weiter Gutscheine an, um eben darüber Neukunden zu generieren, aber verwende eben diese Lösung. Weil dann hast du nämlich den Vorteil, dass dieser Advertiser trotzdem weiterhin Gutscheine anbietet.
Ja, aber ansonsten würde er sagen, bitte generell keine Gutscheine. Ja, dann muss ich dem zum Advertiser sagen, Entschuldigung, dann strick halt einfach deinen Shop mal anständig um, weil du den Shop zeigst ihm dann ein, ihr Gutscheincode fällt. Ja, da tippe ich meinen Gutscheincode rein, also muss es irgendwo im Internet Gutscheins geben, ja. Wenn ich jetzt aber hingehe, wie es halt manche Shopbetreiber auch machen und sagen, hey, hier Affiliate ist dein Gutschein-Link, wenn du da draufklickst, wird dir automatisch 5 Euro im Warenkorb abgezogen oder was auch immer, versandkostenfrei, dann hast du keinen Gutscheincode, also sprich der normale Besucher, der in den Shop jetzt nicht vom Affiliate da reinkommt, der kommt gar nicht auf die Idee, erst nach einem Gutschein zu suchen und dann muss...
Gibt halt auch solche
Shops. Also ja, ich aber das kannst du ja technisch in jedem Shop umsetzen.
Ja,
ich
glaube,
das
ist ein Scheiß mit Gutscheinen, was soll
ja, ja,
ja, das ist ja, die eine Hälfte unserer Kunden kriegt Gutscheinkurs, die andere nicht.
Ja, aber es wird ja auch trotzdem schon gemacht.
Ich behaupte, diese Lösung können maximal 10% der Online-Shops umsetzen, weil es in deren Häuser so viele verschiedene Abteilungen gibt und der Shop vielleicht ein Fertig-Shop ist und so weiter.
Das Problem, dass die in den Häusern haben, wird auf dem Rücken sind viele jetzt ausgetragen oder was?
Genau.
Nein, nein, ich sag mal nein. Es gibt auch die Fälle jetzt, die ein iFrame aufmachen, damit sie ja für den Code, der am Ende kurz sehen
wird. Die diskutieren wir auch gar nicht.
Die fallen schon mal weg.
Bitte?
Diese Affiliates arbeiten nicht sauber, die fallen schon mal raus. Und andere Affiliates, die sauber mit Gutscheins arbeiten und trotzdem vom Betreiber angefahren werden, diese Betreiber sollen aufgeklärt werden, weil die Gutscheine eigentlich nicht schlimmer sind, sondern im Gegenteil die Besucher zum Kauf animieren. Weil wenn ich zwei Shops habe mit dem gleichen Produkt und mich nicht entscheiden kann, in welche ich jetzt einkaufen werde, dann ist der Gutschein Hilfe.
Nee, klar.
Wenn du machst Warenkorb passieren, hier ab 150 Euro gibt es genug Kunden, die dann einfach sagen, hey komm, ich packe noch was mit rein. Ja?
Das kann der Shop alles machen. Nee, was ich jetzt nur ganz kurz interessant war, war, dass jetzt bei Gutschein eine Lösung gesucht werden soll, die schwarzen Schafe raus und PostView wird ein bisschen pauschal kritisiert.
Wenn ein Affiliate auf einer Gutscheinseite, so wie du genannt hast, per iFrame unten bereits die Seite lädt, ist das eindeutig Cookie-Spammer und in meinen Augen. Bitte?
Schmeißen solche Affiliates raus.
Wir versuchen, solche Affiliates aufzuklären, sollte die Aufklärung nicht erfolgreich verlaufen.
Die Aufklärung ist die Sperrung, was ist aber es ist unterhalb aus Versehen, war aber nicht versehen, aber bei E-Frames ist es technisch spannend, dass Leute, wo E-Frames machen. Weil wer werden Codes verändern, die E-Frames machen, das sind technisch etwas aufgeklärte Leute, die wissen schon, was sie machen. Also blöd sind sie auch nicht.
Ja, aber kannst du ja lassen, ja klar. Also das ist ja eben immer diese Geschichte, da kommen wir auch gerade schon wieder zurück auf die Kundenstornung. Also es gibt Kunden, die stornieren halt mal so pauschal, weil sie auf einmal merken, sie müssen Provisionen bezahlen. Das ist der eine Teil. Und es gibt aber auch Kunden, die stornieren ihr Partnerprogramm definitiv, weil sie halt sagen, okay, ich fühle mich da nicht gut behandelt oder da ist irgendwie scheiß Traffic drüber gekommen. Und das ist ja wohl unser Job zu sagen, hey, wir wollen, dass der Kunde lang bei uns drauf bleibt, weil dann verdienen wir länger über mehrere Affiliates wie mit ihm, wie dass wir ihm dann so einen Chunk-Traffic da irgendwie rüber schicken. Also dann muss halt der Partner einfach gehen und hat nichts verloren in diesem Business, ja. Also so machen wir es ja bei Kunden auch, wenn ein Kunden ankommt mit irgendwelchen Regeln, die du heute nicht mehr ansetzen kannst, dann muss er halt gehen, ja.
Wenn man jetzt von einem Gutschein wird es was weiterhelfen, wenn, also die Trägheit zu diesen Richtlinien von dem englischen Verband, wo eben drinsteht, dass keine Klickaufforderungen passieren dürfen, dass der Gutschein speziell für Affiliate-Marketing freigegeben werden sein muss, dass keine iFrames eingebunden sein dürfen, dass der Gutschein eine bestimmte Länge haben, Dauer haben. Darf
man
das sowas helfen in Deutschland auch,
solche
Richtlinien?
Ja, also
woher kommt der Grund? Sehr geil. Das ist sicherlich alles nett. Wenn man darum nicht versucht, die Transparenz ist ja auch, also das ist jetzt die Schnittstelle, ist ja schon ein riesengroßer Vorteil. Wir haben glaube ich, knapp 7000 Gutscheine. Die laufen im Durchschnitt 30 Tage, die laufen nicht schon lange. Man kann es ja selber ausrechnen, laufen am Tag 200 Gutscheine aus. Also die Pflege ist ja schon nicht ohne. Und das zu den, ich meine, der Agenturmitarbeiter kommt vielleicht erst um 10 und um 6 fangen oder um 7 fangen die Leute an, schon die Gutscheine zu pflegen. Ich glaube, da gibt es schon ein paar Nuancen, das ist nicht einfach so durch eine Regelung zu schön, wenn es Regeln gibt und wenn sich die Leute daran halten. Aber da gibt es, glaube ich, andere Bereiche, wo man erstmal ein bisschen restriktiver vorgehen sollte. Also die Netzwerke machen da, glaube ich, schon einen sehr guten Job. Und diese Geschichte mit Vorschaufenstern und so habe ich schon bei Gutscheinseiten lange nicht mehr gesehen. Es kann natürlich auch sein, dass du nicht mehr primär jetzt mein Tagesgeschäft ist, aber
ich bin
immer selten eigentlich.
Nee, ich denke, das trocknet aus, aber genauso wie, ist es beim Postio gibt es sehr positive Entwicklungen und so weiter. Also das gibt es in beiden und das sind schwarze Schafe, der den iFrame setzt und der setzt ja eben auch auf das Gutscheinfeld, das entdeckt wird und jemand sucht noch einen Code und der iFrame wird ja nur gesetzt, damit er ja noch schnell den anderen überschreibt, der vorher da war. Ja, das ist ja der einzige Zweck. Nee, beim Gutschein sehe ich nur auch noch,
was ich generell... Wir hatten ja gerade schon die ungültigen Gutscheincodes. Du kommst auf die Seite.
Also das mit dem einen Jahr, das ist Advertiser schon. Ja, wenn er einen Code hat, der ein Jahr
länger. Jetzt kopiert er sich von der anderen Seite. Er würde sagen, klicke ich hier, um den Code zu sehen. Das ist ja im Endeffekt nur der Schutz, dass die Seite, die einen ungültigen Gutscheincode hat, nicht deine Provision bekommt.
Ja.
Also wir haben das irgendwie in 5% der Gutscheine und bei uns ist es eine Frame-Geschichte, weil unter bestimmten Browsern öffnet sich nicht der Zwei-Frame. Das heißt, es öffnet sich der Erst-Frame, wenn er aufklickt von dem Shop. Und der Zwei-Frame, wo der Gutscheincode drin steht, der öffnet sich nicht, weil der Pop-Up-Blocker den blockt. Was passiert? Der Typ sagt, wo ist denn der Gutscheincode hin? Macht die Shop-Geschichte dazu und sieht dann bei uns den Gutscheincode auf der Seite und kann den sich rauskopieren. Und ich habe meinen Cookie zwischendurch gesetzt. Okay, sonst wäre es weg gewesen. Also sorry, das ist aber auch alles abgesprochen mit den Advertisern, mit den Agenturen.
Ja, Markus, du bist ja auch bekannt und Gutschein, ist, man sieht ja, du machst das, um eine Marke zu bilden. Also du kannst ja auch dieses Black
Hat.
Ja,
da kennen natürlich auch die ganzen anderen Geschichten. Ja. Und die Problematik beim Postio ist, glaube ich, weil wir ja eigentlich von der Diskussion her daher kamen, dass wir jetzt demnächst neue Cookie-Richtlinien haben werden,
Inzwischen haben wir mehr Netzwerke im Internet. Das ist irgendwie der Durchschnitt von allen. Das heißt, irgendjemand, der 38, 42 ist. Der versteht aber überhaupt nicht unser Geschäftsmodell, das wir alle nur auswendig kennen, dass du dafür, dass du über ein Produkt schreibst oder dafür, dass du eine Dienstleistung bringst, eine Provision kassierst. Das weiß ja schon mal gar nicht. Ich glaube, es ist einfacher, jemandem beizubringen, dass derjenige, der einen Blog hat oder so, der quasi redaktionelle Energie bereinsteckt, dass der einen Aufwand hat und diese Provision in gewisser Weise ein Aufwandsentschädigung ist. Bei Postview ist es doch aber so, du kommst auf eine Seite rauf und auf einmal hast du deine E-Mails gescheckt, springt da irgendwie so ein roter Balken an und sagt, hallo, du hast übrigens gerade 5 Cookies bekommen. Ich glaube, das versteht er gar nicht.
Also wir können nicht verstehen.
Wir haben ja bei den Marken auch Tarifregelung. Vorher wussten doch die Leute gar nicht, dass der Typ da einen Verdiener eine Lebensversicherung verkauft. Und jetzt auf einmal ist dieses Modell aber so mega präsent über Retargeting oder über Postview und die Leute sehen überall nur, wie Cookies. Wer setzt jetzt hier einen Cookie? Wofür gibt es jetzt hier eine Provision? Da steht ja gar keine Leistung mehr, der hat nur meine E-Mails abgerufen. Und dann kommst du schon wieder in diese ganze Problematik, über die wir schon.
Ja, du musst natürlich der Kunde in dem Sinne nicht die Leistung des Affiliates bewerten, sondern der Advertiser und der hat Medialeistung dafür bekommen in dem Moment. Ja, deswegen, also ob der Kunde mir dann die Provision geben würde, das ist
ja, aber der Kunde versteht eher, dass ein Cookie gesetzt wird,
klar,
wenn er irgendwie davor gelesen hat, hier gibt es einen Gutschein, du musst für 50 Euro einkaufen, kannst du ihn einlösen, als wenn er einfach nur irgendwie durch die Gegend gesurft ist und auf einmal 5 Cookies im Warenkorb hat, also einen Cookie-Korb.
Ich habe mir nochmal ein Thema aufgeschrieben, und zwar, wir haben es über Postview gesprochen, über Retargeting und Gutscheine. Das sind alles Punkte, die der User verwendet, bis er im Endeffekt den Kauf tätigt im Shop. Das heißt, ein Kunde setzt ganz viele, er geht in Google, sucht nach einem generischen Begriff, geht dann zu einer Vergleichsseite, zu einer Affiliate-Vergleichsseite, geht dann vielleicht noch zu einem Preisvergleich und schließt letztendlich quasi auch einen Affiliate-Banner ab. Das sind alle Touchpoints. Momentan ist immer noch Regel Last Cookie Wins, das heißt, der letzte bekommt im Endeffekt die Provision. Es gibt eine aktuelle Umfrage von Affiliate, die letzte Woche rausgekommen ist, wo die Affiliates befragt wurden, wo meines Erachtens sehr hoher Wert, über 30% angegeben haben, sie würden sich wünschen, dass eine Provisionierung auf Custom- oder auf Touchpoint-Basis stattfinden soll. Das war meines Erachtens sehr, sehr hoher Wert. Das hätte ich mir nicht gedacht, dass es so viele sind. Vor allem, weil es natürlich immer die Diskussion ist, wie könnte eine gerechte Verteilung ausschauen. Also du kannst ja nicht sagen, es sind 4 Touchpoints, jeder bekommt 20 oder 25% zugewiesen. Oder der erste, weil der Ausschlagrampf war, bekommt mehr wie die anderen. Aber ich denke schon, also dass das ein Trend ist, dass viele vielleicht die verschiedenen Kanäle extra verprofessionieren wollen.
Der Grundgedanke ist sicher toll, nur wo fängst du denn an und sagst die Maßstäbe für welche Zahlung? Jetzt kommt der eine Blogger her, der reißt sich ein Bein aus, schreibt sich die Finger blutig, setzt sein Cookie und denkt natürlich, hey komm, hier super Produkt präsentiert, will natürlich ein bisschen mehr haben als derjenige, wo eben halt seinen Postview-Cookie mal schnell beim E-Mail abholen setzt, weil 88 auf 31, den haben wir ja nicht mehr laut Code of Conduct. Und der andere macht, weiß was ich, SEM und sagt, hey, ich habe hier irgendwie für den Klick 50 Cent bezahlt, jetzt möchte ich da aber auch mindestens 3 verweisen, wo machst du dann die Maßstäbe?
Ja? Das ist die Frage,
ja. Ja, also das kannst du fast nicht, weil da wird sich jeder irgendwie auf Dauer irgendwo immer dann ja, ungerecht behandelt fühlen. Klar, es wird es mit Last Cookie Wins auch.
Logisch, ja, das ist sagt, andere, ja. Was ist etabliert, ja. Grundsätzlich? Und das sind verkürzte Umfragen, ja, oder? Ist das so eine, wo man so einen Radio-Button anlöscht?
Ja, aber eben, da kommen wir auch wieder zurück, weil wann ging diese Diskussion richtig los mit diesem Last Cookie Wins? Also wir hatten doch früher, ja, so vor 2 Jahren, da wo es mit Postview anfing, wir hatten früher diese Problematik dieser häufigen Doppelerfassungen über Netzwerke, hatten wir nicht. Dann kam irgendwie die Wirtschaftskrise, TKP ist in den Keller gegangen, dann hat man gedacht, okay, komm, ich mache meine Cookie-Dropping-Geschichte, die legitim ist, mache Postview, schleuder so viele Cookies durchs Netz, dass auf einmal nur noch Doppelbuchungen entstehen und dann kam diese ganze Problematik mit Last.
Ja, das hat niemand getan,
aber auch ursprünglich die Diskussion, das zu verteilen kam eigentlich, seitdem es kanalübergreifende Tracking-Systeme gibt und die Advertiser immer mehr die Möglichkeit haben, wirklich alle Kanäle zu tracken. Da kam eigentlich Diskussion auf, ob man, wenn man schon die Möglichkeit hat zu sehen, über welche Touchpoints kam ein Kunde, kann man nicht dann auch die Affiliates verschieden provisionieren.
Ja, nein, aber das Problem ist ja, dass wir angefangen haben, nicht mehr auf einmal nur noch Affiliate-Netzwerk zu sein, sondern hier nochmal in irgendwie TKP und Branding zu machen, ja. Wo führt es hin? Du kannst ja von mir aus alles messen und gucken, wo hast du deinen Erfolg, ja, aber soll ich jetzt dann irgendwie noch Fernseheinblendungen mit aufnehmen, ja, und sagen jetzt, hey, die Fernseheinblendung irgendwie, die hat auch noch einen gewissen Teil zum Kauf beigetragen, ja, das ist ja das Problem, was haben wir verkauft in der Branche, ja, also ich sehe mich als Affiliate-Netzwerk, Anbieter und nicht irgendwie hier für Branding und irgendwie SEM und sonst was zuständig, ja. Wenn du sagst als Anbieter, okay, ich biete dir eine Lösung an, wo du alles drüber erfassen kannst und schauen kannst, was hat dir wie viel Erfolg gebracht, ist okay. Aber wir sind ja hingegangen und haben gesagt, das ist jetzt hier der Grund, für was musst du bezahlen, ja. Und das ist der Haken bei der Geschichte.
Ja, vor allem, wir haben auch eine ganze Diskussion gesagt, die schaffen es noch nicht mal, die Provisionszeiten dazu bearbeiten. Ja. Wie sollen sie denn bitte die Provision noch für Affiliates richtig aufteilen? Also ich glaube, wir brauchen jetzt nicht das Tool vom Tool zu erfinden, was noch mehr Arbeit macht. Wir sollten dann erstmal richtig die Provision bearbeiten, nicht einfach den Button drücken, der heißt Stornobund, Fake-Anmeldung und jetzt können wir auch 3000 Leads runterziehen und abschicken. Also ich glaube, es hat toll, dass wir ein Tool anbieten und das nächste muss man in der Netzwerke da noch mit reinholen und wie schon sagte, ich habe schon mit der
Stornobundsicherung. Zeitung, Training, macht alles, ja. Darauf kannst du klicken.
Ihr seid etwas besser. Habt ihr so einen Kanal mit Guidance Tracking? Also na, generell, trägt ihr verschiedene Kanäle?
Aber offline
und online. Und macht ihr dann irgendeine Budgetallokation, was ihr sagt, der. Also ihr investiert da mehr Geld in einen bestimmten Kanal, weil ihr merkt, das war Ausgaben.
Genau, aber wir sind da noch, also wir haben da erst angefangen. Also das System ist noch in, am Learning, also so in der Beta-Phase. Und wir lernen dazu. Bestimmt
geht weg. Also weißt du, jetzt bin ich halt ein gesunder Umgang.
Das ist halt intern für uns wichtig, weil wir es für das Management müssen uns erklären können. Und online und offline ist ja immer die Frage der Fragen.
Aber ihr messt ja auch online verschiedene Kanäle mit SEM und Affiliate.
Wir zahlen nicht differenziert aus.
Das macht noch keiner.
Nein.
Das kann noch gar keiner. Theoretisch könnte man es, aber es gibt, wie gesagt, momentan noch keine Fairlay-Verteilung. Macht man.
Ja.
Okay.
Aber bei uns wäre es nur interessant, bei uns wäre es nur interessant wegen diesen ganzen Gutscheinsachen, weil klar, ich will nicht den Gutschein, der das Cookie bekommen hat, die ganze Provision schicken sollen. Also ich meine, ihr wisst, glaube ich, die meisten unserer Gutscheineinstellungen. Und das ist die einzige Möglichkeit zu sagen, okay, das ist eine gerechte Verteilung. Weil ich als Publisher sich halt auch die Gutscheinseiten haben, eine Provision zu geben. Und ich als Content-Publisher darf darauf verzichten. Nur weil der Handy da ganz kurz zum Schluss mal den Gutschein eingibt.
Genau, aber dann schaltet einfach nur die Gutscheinseiten frei, die ihr gerne im Chef machen wollt, weil ihr sicher seid, dass die gut sind. Das ganz einfach. Ja, genau, aber jetzt nochmal damit. Der hat ja noch 100% verdient.
Da kannst du aber hingehen und sagst, du arbeitest gezielt mit dem Affiliate oder mit der Seite zusammen, der hat seinen eigenen Code, da gibt es klare Regeln irgendwie.
Ich denke,
das musst du auch machen.
Ja, das wird ja gemacht.
Ich denke,
kannst du machen.
Ein bisschen auf, weil wir uns teilweise auch auf.
Eines wird gemacht. Alle achten schon viel mehr als auf Post und auf Gutschein.
Also 53 Tage ist schon. Ja, aber deswegen, also ich denke mal, vielleicht hebt sich auch auf.
In UK gibt es so den Trend. Standardprovision für ganz normale Publisher, dann weniger Provision für Gutschein-Publisher und dann wenigstens Provision für Cashback-Publisher.
Habt
ihr das oft, dass teilweise halt weniger Provision bezahlt wie andere Publisher?
Oft, das glaube ich alle. Es mehrt sich. Gucken wir uns an, es liegt ja auch in unserer Hand, die Leute einzubinden oder nicht. Ja. Also von daher, das ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Wenn jemand bei uns ganz, ganz krass auch irgendwie raus. Wir hatten natürlich die große Diskussion, die ist ja auch bei Carsten Mütter dann noch aufgetaucht, hier mit RESTfulness, die irgendwie rumgeschickt haben. Ja, gut, Fanseiten dürfen nicht im SEO und dich, also nicht SEM sowieso. Genau, und den SEO auch nicht. Und das war fünf Tage vorher, hat mit dem guten Mann telefoniert, der sagte, Neukundenquote ist so cool, weil Gutscheine, die läuft und er freut sich. Meistens raus, ich rufe an und sagst, es ist eine Konzernentscheidung und so, und die dürfen nicht mehr über SEO rein. Okay, so, du bist mit RESTfulness. Ich habe mal kurz nachgeguckt, und der Tommy Hilfiger Outlet, da steht hier auf 1. Ist das nicht vergleichbar? Also eigentlich nicht. Na doch, ist es. Na gut, müssen wir auch nicht weiter diskutieren, seid auf jeden Fall raus. Ja, Jungs, wir müssen doch irgendwie alle.
Ja, gut, aber das war gerade das war ein Selbstabschluss.
Genau, das war ein Selbstabschluss.
Der kriegt keine Rückkehr mehr.
Affiliate-Marketing ist doch, du definierst einmal den Erfolgsfall, wenn der Erfolgsfall erreicht wird, wird ausgezahlt. Und wenn du damit unzufrieden bist mit dem Ergebnis, was rumkommt, musst du dann deinen Partner wieder
arbeiten. Zahlst du nochmal, machst aber nicht weiter.
Also wie viele Leute denken dann, dass Affiliate irgendwie eine Cash-Cow ist, wo du keine Arbeit mit hast? Die darf man, glaube ich, auch nicht verwechseln. Die Leute haben irgendwie einen Online-Shop und denken cool, das mache ich mal Affiliate-Marketing und dann wird es ganz von alleine verdreifachen. Und dann fangen sie irgendwie an, haben dann auf einmal 5.000 Euro Provision offen, dann geht das Gezicke los. Also Ihr habt ja auch vorhin gesagt, ihr macht irgendwie 6-Monats-Verträge. Wir machen so eine Verträge auch schon seit längerem. Aber wenn der Typ sagt, er will sein Programm beenden, ja, dann kündigt er einfach die Affiliate. Dann storniert er einfach alle Provisionen.
Dann kannst du dich mit dem Jahr lang. Da gibt es recht die Handhabe.
Genau, da kannst du dich mit dem Jahr lang vorher Richtung streiten. Wir haben jetzt einen Fall, dass jetzt am 22.06. einfach von der großen Gerichtsverhandlung hier in Berlin nach 2,5 Jahren. So lange haben sich nur die Richter hin und her geschrieben, wer zuständig ist. Und der Affiliate wartet auf die Provision. Und das sind ja manchmal Beträge, die sind auch echt nicht feierlich. Und wenn denn, jetzt ist natürlich die Frage, warum springt es letztendlich eins, hat die Provision aus? Ja, jetzt pass mal auf, das ist die Gerichtsverhandlung, gesagt hat die Richt, ja, wie Autofreigabe nach 2 Monaten. Nö, finde ich nicht richtig. Der Richter versteht ja nicht, was ein Affiliate Marketing ist. Man darf jetzt alle Leads von vor 2,5 Jahren nochmal bearbeiten. Du hast die ausgezahlt, er storniert 50%. Dann fangen wir an zu beweisen, was ein guter, was ein schlechter Lead ist. Also es nimmt ja alle Dimensionen an, es ist wirklich schwierig. Affiliate Marketing ist ja kein einfaches Business. Wie du schon sagtest, wir wären alle so froh, wenn wir nur Netzwerk sein könnten. Aber inzwischen müssen wir uns irgendwie um alles kümmern, ja.
Und ich nehme das mal als Schlusswort. Also wir haben jetzt fast eine Stunde. Ich glaube, wir könnten da ewig diskutieren. Aber jetzt kommen wir bald einen anderen in den Raum rein. Von dem her denke ich, es war jetzt mal der erste Versuch, sowas in der Runde zu machen. Ich denke, es ist generell gut, zukünftig mehr miteinander zu sprechen wie übereinander. Und vielleicht sollte man sowas in der Art einfach generell mal öfters machen, sich einfach so auszutauschen. Vielleicht in Zukunft auch vielleicht mal ein bisschen mehr Advertisern und
weniger.
Generell bekommst du nie alle Gruppen an einen Tisch, aber generell ist es, glaube ich, gut, dass sich so generell mal austauscht. Also vielen Dank. Ja.
Also machen wir halt die Verlosung.